Aber ich wusste immer, ich muss nur hart genug arbeiten und dann geht das irgendwie. Und das ist tatsächlich auch dieser Film einfach. Und deswegen schaue ich mir den immer wieder total gerne an und kriege dieses Gefühl wieder.
Es ist Sonntag und damit Zeit für eine neue Folge von The Last Film Standing. Die Berlinale 2023 ist vorbei und es gab wieder Highlights in Hülle und Fülle. Mein persönliches Highlight fand aber weder auf einem roten Teppich noch in einem Kinosaal statt, sondern in einem kleinen Podcast-Studio und war der Besuch und das Gespräch mit Drehbuchautorin Stefanie Rehn. Und als ob die letzten zwei Wochen nicht schon voll genug für sie gewesen wären, hat sie sich die Zeit genommen, um mit uns über die Filme ihres Lebens zu sprechen. Ihre eigene Serie A Thin Line läuft seit dem 16. Februar auf Paramount Plus, jede Woche mit einer neuen Folge und ihre Filme für Jojo und Cleo sind dazu auf Amazon und Netflix zu streamen. Neben ihrer Tätigkeit als Drehbuchautorin engagiert sich Stefanie außerdem verstärkt für Diversität in der deutschen Filmbranche und setzt sich vor allem für eine Sichtbarkeit und auch Wertschätzung von AutorInnen auch hinter den Kulissen ein. Wir sprechen darüber, was Filme und Serien mit den Grundpfeilern von Stefanies Leben zu tun haben, über Außenseitersein in der Kindheit und Einsamkeit nach der Filmhochschule, über die Faszination eines weißen Blattes und von Ethan Hawke inspirierte Zugreisen durch Europa. Wir erfahren außerdem mehr über versäumte Kubricks, Geschichtsunterricht und über ihren Anspruch, Geschichten zu erzählen, die noch nicht oder bisher noch viel zu wenig erzählt wurden. Sie verrät ihren ultimativen Tipp an die nächste Generation von Schreiberlingen. Es wird geschwärmt von tollen Frauenfiguren und ich erkenne, dass ich vielleicht doch mehr Horrorfilme schauen sollte. Uah. Wie gewohnt kämpfen wir uns durch die verschiedensten Kategorien, bis sich Stefanie am Ende der Frage der Fragen stellen muss. Liebe Stefanie Rehn, was ist denn dein Last Film Standing?
So, geht's dir denn gut?
Mir geht's sehr gut.
Schön.
Ich hatte eine ganz, ganz tolle Berlinale. Es war voll und überwältigend und ich bin müde, aber glücklich. Also es ist total schräg, so viele Leute wieder zu treffen und in diesen riesigen Räumen mit diesen unfassbar vielen Menschen zu sein und ganz tolle Begegnungen zu haben. Und jeden Tag ist man so beseelt, aber man ist auch einfach irgendwann wahnsinnig so ausgelutscht, weil man so viel redet, weil man so viel Input hat und man es, glaube ich, einfach nicht mehr gewohnt ist jetzt seit den letzten 3 Jahren. War jetzt schon einfach viel.
Ja, das glaube ich. Ist wirklich so. Ne? Ich habe mich auch mit einer Freundin unterhalten, weil ich auch vorgestern auf so einer Veranstaltung war und meinte so, Mann, das mit dem Smalltalk, ich kann das einfach nicht. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen will. Und dann ist mir leider in einem Moment in so einer Smalltalk-Situation rausgerutscht, oh ja, Smalltalk. Also ich habe, und das war so ungünstig, also sowohl für die andere Person, die dachte, oh, was ist das denn jetzt für eine, als auch für mich, aber das ist ich kann das nicht. Und sie meinte, ja, das kommt bestimmt wegen Corona, weil wir das nicht mal gewöhnt sind.
Ja.
So. Und dann habe ich mir nämlich gedacht, und das ist ganz spannend, dass du meinst, dass es irgendwie so viel war in der letzten Zeit, aber so bereichernd. Und dachte mir aber, womit steigen wir denn jetzt in unser schönes Gespräch ein? Weil es gibt so viele Sachen, mit denen man sich mit dir unterhalten könnte, oder? Also du warst ja nicht nur auf der Biennale viel unterwegs mit verschiedensten Aufgaben, würde ich mal sagen, sondern da ist ja auch noch ein tolles Projekt gerade gestartet bei Paramount Plus.
Genau, ja, meine Serie.
Genau, A Thin Line seit dem 16. Februar.
Seit dem 16. Februar gibt es die ersten 2 Folgen auf Paramount Plus und seit ab dann immer eine Woche, jede Woche eine neue Folge.
Ja.
Wir sind jetzt offiziell das dritte deutsche Projekt, aber dadurch, dass Paramount Plus einfach noch nicht so lange in Deutschland ist, kommt es jetzt erst so nach und nach in die Aufmerksamkeit der Leute und ich bin froh, dass jetzt wir mit A Thin Line da schon mehr im Vordergrund stehen. Ja.
Das heißt, du bist dann da aber ja auch von vielen Veranstaltungen und Interviews direkt in die Berlinale Veranstaltungen, Gespräche, Interviews gerutscht. Was kommt denn als nächstes? Erstmal so wegschließen für ein paar Wochen und nur schreiben?
Ja, tatsächlich. Oder? Also ich merke jetzt, dass ich mich total freue, auch wieder mich in mein Kämmerlein zu verziehen. Ich habe auch ein Gemeinschaftsbüro, wo ich hingehe, wenn ich Gesellschaft brauche, weil das Schreiben ja doch oft ein sehr einsamer Beruf ist. Deswegen gehe ich dann oft in mein Büro, wo ich viele tolle Leute um mich habe. Aber ich merke jetzt gerade, jetzt möchte ich mich gerne zu Hause in mein Zimmer einschließen, die Tür zumachen und mal kurz irgendwie nur für mich sein und wieder schreiben. Genau, das ist jetzt, glaube ich, das Nächste, was ansteht. Und dann im März, und das ist jetzt gar nicht so weit weg, sind wir mit A Thin Line, haben wir internationale Premiere beim Serious Mania in Lille. Da werden wir auch sein, da freue ich mich jetzt schon drauf.
Ja, das glaube ich. Wahnsinn, oder?
Ja.
Also, gut. Es hört sich immer so ein bisschen banal an, diese Fragen, aber ich denke mir immer, Mann, wenn so ein Serienbaby dann oder ein Filmbaby oder was es ist, ihr arbeitet da so lange dran. Am Anfang weiß man vielleicht nicht so richtig, okay, wird das überhaupt was? Man hat die Idee, dann ändert sich das noch, die Bücher, passt der Cast etc., Schnitt. Und jetzt ist es draußen.
Ja.
Und Leute reden drüber und schauen sich das an und freuen sich drüber. Ja. Und das muss doch, ich meine, du lächelst, das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen.
Ja, es ist total irre. Ich weiß noch, dass ich an der Filmhochschule war, wo ich vor 10 Jahren meinen Abschluss gemacht habe und auch den Serienstudiengang belegt habe. Damals war Serie noch gar nicht so der Renner. Da war ich eher eine der wenigen aus der Drehbuchklasse, die sich für Serie entschieden haben und nicht für Spielfilm. Und damals war es immer mein großer Traum, irgendwann meine eigene Serie zu haben. Und jetzt passiert das plötzlich. Und das ist total surreal, aber auch total schön. Und ich freue mich richtig, ja.
Was glaubst du, wo kommt das her, dass du eher eine Serie machen wolltest? Mhm. Als weil ich glaube, bei vielen ist es ja, ich will den ultimativen, riesengroßen Kinofilm machen, der deutsche Oscar gewinnt. Ja. Nein, du willst mehr Zeit einfach.
Also, wir reden ja jetzt heute auch viel über Film und da freue ich mich total drüber, weil in den letzten, sage ich mal, 3, 4, 5 Jahren wahnsinnig viel über Serien geredet wurden. Von daher bin ich froh, dass wir mal wieder über Filme reden, weil Filme auch einen total wichtigen Stellenwert in meinem Leben tatsächlich haben. Nicht nur in meinem Arbeitsalltag, sondern wirklich auch in meinem persönlichen Leben. Und aber tatsächlich als Kind, als Jugendliche war Serie für mich wie so Familie, Freunde-Ersatz oft. Man hat jede Woche irgendwo reingeschaut und war wieder in etwas Altbekanntem und hat gesehen, wie es bei denen so ist und wie es bei denen weitergeht. Und das war ja anders als heute, wo alle Folgen auf einmal rauskommen und man manchmal in einer Nacht alle Folgen wegbinscht. Das habe ich bei Stranger Things Staffel 1 gemacht. Da haben wir abends um 6 angefangen und dann irgendwie nachts um 3 waren wir durch, weil das ist irgendwie so ein krasses Phänomen war, was man gar nicht kannte zu dem Zeitpunkt. Aber damals hat so eine Serie einen ja wirklich über das ganze Jahr begleitet. Also Dawson's Creek war das bei mir damals oder auch Friends, Buffy. Das sind so Serien, da habe ich mich einfach reinfallen lassen. Das waren so Freunde, die ich dann wieder gesehen habe. Ich habe meinen Humor habe ich von Friends und das hat mich einfach so sehr geprägt, auch in meinem Sein tatsächlich. Dazu muss man wissen, ich bin in einem winzigen kleinen schwäbischen Dorf aufgewachsen, wo meine Familie, mein Vater ist Chinese, meine Schwester und ich sehen dementsprechend nicht ganz so schwäbisch aus, wie die anderen Kinder dort immer so ein bisschen Außenseiter waren, sage ich jetzt mal. Innerhalb meiner Familie war ich auch tatsächlich die Außenseiterin, weil alle in meiner Familie Chinesisch gesprochen haben, außer ich.
Ah, ist deine Schwester älter?
Meine Schwester ist 3 Jahre älter. Ja. Ich bin in Taiwan geboren. Meine Schwester ist dort noch in den Kindergarten gegangen. Meine Mutter hat dort 10 Jahre gelebt, hat perfekt Chinesisch gesprochen. Und zu Hause haben die dann weiter Chinesisch gesprochen. Und damals gab es so den pädagogischen Glauben, dass Kinder, wenn sie 2 Sprachen gleichzeitig lernen, dass sie dann keine richtig lernen. Und deswegen haben meine Eltern mir nie Chinesisch beigebracht, sondern dann nur Deutsch. Und dann habe ich aber nicht verstanden, was die miteinander geredet haben.
Ja.
Und deswegen war ich in meinem Leben immer so ein bisschen, stand ich immer so am Rand und habe so beobachtet. Und natürlich habe ich dann auch Freundinnen gehabt und so, aber auch die waren halt einfach so sehr in diesem Dorf verankert. Und ich war immer so die Exotin, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal.
Du hast das Wort wieder.
Genau.
So oft so gerne benutzt wird.
Genau, also das wurde mir damals einfach sehr stark gespiegelt. Und dann habe ich mich total in diese Welten rein verlieren können. Bei Buffy habe ich mich einfach sofort...
Können wir direkt über die Musical-Folge-Episode sprechen?
Ja, bitte, bitte. Das wäre zum Beispiel auch eine, die ich komplett auswendig kann. Das ist einfach für mich meine Rettung gewesen, im Sinne von, das hat mir ein Fenster in die Welt eröffnet, die mir gezeigt hat, nicht jeder Ort auf der Welt ist konservativ und eher verschlossen Neuem und Andersartigem gegenüber. Genau, von daher sind Serien für mich einfach immer wichtiger gewesen, in Anführungszeichen. Aber Filme genauso.
Und die, weil die Serien, mit denen du aufgewachsen bist, wir sind so ein ähnlicher Jahrgang, ja. Deswegen ja zu allem. Was denn, Team Pacey oder Team Dawson?
Oh, Pacey.
Oder?
Oder?
als du dann gesagt hast, okay, du möchtest Serien machen, gab es da auch wirklich eine konkretere Richtung schon? Also hat dich Comedy interessiert oder eher so irgendwie starke Frauenfiguren zum Beispiel wie bei Buffy oder irgendwas Dramatischeres? Weil jetzt ist ja das, was du jetzt schreibst und machst, ist ja schön gefächert.
Ja.
Ne? Du hast mit Comedy angefangen.
Ja.
Jetzt Thin Line ist weniger Comedy.
Ja, sehr wenig.
Ja. Ihr wart jetzt, ist zwar keine Serie, aber Babette Horror für einen Drehbuchpreis nominiert auf der Berlinale.
Ja.
Das ist ein bunter Strauß auf jeden Fall.
Ja, und was dir aber alle ein, das, was du eben gesagt hast, das sind für mich besondere Frauenfiguren.
Schön.
Das ist für mich mein Erzählanspruch, sind Geschichten zu erzählen, die noch nicht erzählt wurden. Weil ich finde, dass es davon wahnsinnig viele gibt. Vor allem, wenn man mit Frauen spricht. Vor allem auch, wenn man mit Frauen mit diversem Hintergrund spricht. Und man einfach nur hinten überkippt und sich denkt, das ist Wahnsinn. Und warum habe ich da sowas noch nie gehört, noch nie gesehen? Weder auf der Leinwand noch auf dem Bildschirm. So viele Geschichten, so viele tolle Frauenfiguren. Und deswegen, das eint, würde ich sagen, mein breites Fächer-Portfolio. Aber beim Genre bin ich tatsächlich gar nicht festgelegt. Mhm. Ich habe immer schon querbeet alles geschaut, was mich irgendwie emotional gepackt hat. Und so mache ich es auch beim Schreiben.
Ja, schön. Ich bin so froh. Das ist ja das Gute beim Podcast. Die Leute können eigentlich sehen, aber ich habe hier schon so ein bisschen wild rumgefuchtet. Weil genau das ist, was du sagst. Es gibt so viele Geschichten, die noch nicht erzählt worden sind, aber erzählt werden können. Und ich verstehe dieses Ding nicht immer, wenn dann so zurückkommt, ja, aber wer soll sich das denn angucken oder für wen ist das denn?
Mhm.
Naja, für alle Leute, die irgendwie nicht nur blond und blau sind und im mittleren Alter. Also da gibt es ganz, ganz viele draußen und ganz, ganz viele Geschichten, die man gerne sehen wollen würde und hören würde und darüber lernen will oder sich damit identifizieren will. Und ich verstehe es nicht, wie das nicht sein kann.
Ja.
Deswegen schön, dass es dich gibt, dass du dich dafür einsetzt und dass du diese Geschichten auch schreibst. Und du hast jetzt ja auf der Berlinale auch das Panel dazu oder zu dieser Thematik moderiert.
Ja.
Diverse Geschichten heißt das Panel. Und du hast es nicht nur moderiert, sondern auch kuratiert.
Ja.
Wie war das denn so? Lange Einleitung. Wie war das so?
Das war total aufregend. Ich habe jetzt in der letzten Zeit habe ich öfters auf Panels gesprochen, aber habe jetzt noch nie moderiert gehabt oder geschweige denn kuratiert. Ich habe aber, während ich auf diesen Panels saß, mir oft gedacht, warum hakst du nicht weiter nach jetzt bei einer Moderation oder auch bei den geladenen Gästen, dachte ich mir oft, gerade zum Thema Diversity, warum sind die Gäste nicht alle Diversity. Warum?
Wie kann das noch sein,
oder?
Das, wie oft, es passiert ja nicht nur, Entschuldigung, ich reg mich da sehr schnell darüber auf, aber es regt mich wirklich auf.
Ja, ich versuche mich nicht aufzuregen, sondern versuche zu vermitteln und Brücken zu bauen. Ich glaube, das liegt oft daran und also das sind dann Ausreden wahrscheinlich, aber ich glaube, die Leute denken es wirklich, sie sagen dann immer, es gibt ja gar nicht so viele. Mhm. Und wir haben die drei Leute angefragt und die können nicht und deswegen bist jetzt nur du da. Und das ist, glaube ich, immer noch so ein Irrglaube einfach, dass es ja gar nicht so viele geben würde. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Die sind alle da. Man muss nur die Augen aufmachen. Genau. Mhm. Und deswegen war jetzt mein Versuch, einfach mal zu sagen, ich mache es selbst und gucke, wie das so wird. Hab mir die Victoria Sohe Als eingeladen, die ist die Head-Autorin von Para, wir sind King, Staffel 2, was jetzt im April bei Warner TV-Serie startet. Eine ganz, ganz tolle Drehbuchautorin, sehr aktivistisch, hat eine sehr starke Meinung. Das hat mir sehr gut gefallen, wie sie das vertreten hat auf dem Panel. Und die Malina Nwabunwo habe ich mir eingeladen, die war bei Vic im Writers Room mit dabei, die ist jetzt bei der ersten deutschen Disney-Plus-Serie, Sam & Saxe, im Writers Room, die von dem ersten schwarzen deutschen Polizisten in Deutschland handelt. Super spannend, auch ganz toll, was sie erzählt hat. Ich hatte noch den Erol Yeşilkaya eingeladen, der zuletzt einen Tatort geschrieben hatte, wo es um eine schwule türkische Liebesgeschichte geht, was, sage ich jetzt mal, im Tatort auch nicht selbstverständlich ist. Mhm. Der ist leider krank geworden. Schade. Der lag mit Fieber im Bett. Dann musste ich so ein bisschen einspringen und seinen Part übernehmen. Okay. Genau, aber das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und das ist halt dann immer wichtig, dass man versteht, das Publikum, was dann da sitzt, ist eben vornehmlich weiß und meistens einfach noch nicht so sensibilisiert für diese Themen und wie man damit so umgeht. Und wir, die wieder sitzen, sind wahnsinnig sensibilisiert und dann da einen guten Weg des Dialogs zu finden, das ist die größte Schwierigkeit dabei und das sehe ich dann als die Aufgabe dahinter.
War das mit Publikum ein Gespräch auch?
Ganz genau.
Ja. Und wurde es auch wahrgenommen?
Also ich habe gemerkt, ich habe einleitend gesagt, es ist ein sensibles Thema, bitte stellt Fragen, aber seid sensibel dabei. Und ich glaube, das hat so ein bisschen eine Angst ausgelöst. Es kamen gar nicht so viele Fragen. Ich finde es aber auch okay, dass man eher vorsichtig mit dem Thema jetzt gerade umgeht, anstatt irgendwas rauszublöken, was dann vielleicht unsensibel ist und jemanden im Zweifelsfall verletzen könnte. Yeah. Von daher war das total okay.
Yeah.
Außer, dass ich mir viel weniger Fragen eingeplant hatte, weil ich dachte, es kommen viel mehr Fragen aus dem Publikum und ich dann irgendwann improvisieren musste, als ich auf die Uhr geschaut habe und dachte, ja, wir sind doch gut in der Zeit und ich dann gemerkt habe, sind erst 20 Minuten rum, ich bin aber schon durch mit meinen Themen. Oh. Und dann musste ich improvisieren, aber das war dann total gut, dann wurde es viel mehr so ein Gespräch.
Wie schön. Du hast gerade Sam schon erwähnt, da war ich auch am Set lustigerweise für die Drehbegleitung und es war, also ich bin keine Person of Color, aber es war so gut zu sehen einfach, dass an dem Set die Crew halt zu 90% POCs waren.
Ja.
Und das ist, wie du sagst, dass es die Leute gibt, auch in der deutschen Filmbranche.
Ja.
Du kannst diese Menschen finden, wenn du das auch willst und wenn du dich darum kümmerst und glaube ich, das richtige Netzwerk auch pflegst, was so wichtig ist. Und das ist ja auch die deutsche Filmbranche, miteinander netzwerken und gucken, was passt, ne? Wer kann die Geschichten am besten erzählen?
Ja.
So,
genau, das ist das Wichtigste bei solchen Projekten, dass nicht nur, ich sag mal in Anführungszeichen, divers gecastet wird, sondern dass eben auch die MacherInnen dahinter divers sind und dass man sich bunt aufstellt und es jetzt nicht nur irgendwie dann die einen oder die anderen sind, sondern dass man sich wirklich einfach, die Marlina hat erzählt, dass sie im Writers Room immer als Duo Bücher geschrieben haben, damit es einfach jede Stimme, jeder Blickwinkel dabei war und es nicht nur einseitig wurde. Und ich glaube, genau das ist der Weg.
Ja. Ich hoffe sehr, dass sich da noch viel ändert, was es muss oder sollte auf jeden Fall. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich stecke da natürlich nicht so sehr drin, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Menschen, die die Filme und Bücher wirklich machen und schreiben, da Mühe weiter vorne sind als die Häuser, die dann dahinter stecken und die Serien und Filme wirklich auf den Markt bringen, wo leider ja dann auch die Entscheidungsbemächtigten sitzen. Ich glaube, der Weg ist noch länger, wenn ich mir da so die oberen Etagen anschaue. Aber ja, ein Schritt nach dem anderen.
Richtig, richtig. Wir gehen in die richtige Richtung alle zusammen und es wird immer besser, habe ich das Gefühl. Auch jetzt auf der Berlinale, nicht auf jedem Empfang, aber doch auf einigen hast du gemerkt, es ist nicht mehr so ein Einheitsbrei, sondern es wird immer bunter und diverser. Und das hat mich total gefreut, weil das einfach vor ein paar Jahren noch ganz, ganz anders war auf der Berlinale. Da wurde ich dann immer mit Minkai Fanti verwechselt, weil das die eine andere Asiatin ist, die 20 Jahre älter ist, als ich, mir überhaupt nicht aussieht wie ich. Aber ja, solche Sachen sind dann passiert. Das passiert jetzt zum Glück nicht mehr, weil wir einfach viel, viel mehr sind jetzt.
Das ist, ich meine, man lacht irgendwie drüber, aber es ist so absurd.
Genau, es ist einfach absurd. Ist
wirklich Wahnsinn.
Und man muss da wirklich einfach, deswegen sage ich immer, es ist ein sensibles Thema. Es kann einfach Leute auch triggern und verletzen und Traumata wieder hervorholen.
Ja.
Ich bin da mittlerweile ganz gut irgendwie darin, das abzufedern und eben auch darüber lachen zu können. Aber das kann halt nicht jeder.
Ja.
Ja.
Sollte wahrscheinlich auch nicht. Also
nein.
Du bist ja auch als Mentorin tätig und auch im Förderprogramm. Also du kümmerst dich auch dann um die nächste Generation, die kommt.
Ja.
Was total spannend ist, weil du bist ja, also ich sehe uns immer noch als junge Menschen. Mhm. Ja, aber das ist so schön, dass du da der nächsten Generation auch den Weg eben, oder eher sie dabei begleitest, glaube ich, auf ihrem Weg. Oder was ist dir denn da so besonders wichtig, an die nächste Generation weiterzugeben? Oder
genau, also ich bin ja jetzt schon seit 10 Jahren aus der Filmhochschule draußen, von daher sehe ich mich jetzt schon auch einfach in der Lage, dem Nachwuchs irgendwie ein bisschen zu helfen, weil ich einfach mich selbst an die Zeit erinnere nach der Filmhochschule, wo ich mich tatsächlich sehr alleine gefühlt habe, wo ich überhaupt nicht wusste, wie funktioniert das hier denn jetzt alles? Und das ist so ein bisschen wie, du hast deinen Führerschein und plötzlich fährst du alleine Auto. Und es ist einfach nochmal was komplett anderes, als wenn immer jemand daneben saß und du wusstest, der kann schon eingreifen, falls irgendwas schief läuft. Mhm. Und plötzlich fährst du quasi alleine über die Autobahn. Und das kann schon sehr beängstigend und auch einsam sein, wenn man einfach das Netzwerk nicht hat. Ich bin dann von Ludwigsburg, ich habe in Ludwigsburg an der Filmhochschule studiert, dann nach Berlin gezogen. Wie gesagt, ich komme vom winzigen Dorf. Ludwigsburg war für mich Großstadt. Und dann nach Berlin zu gehen, war für mich einfach ein großer Schritt. Und dann muss man sich erstmal so ein bisschen umschauen, weil da plötzlich so viele sind, die alle das Gleiche machen wollen und die viel erfahrener sind. Ich war einfach auch noch relativ jung, als ich aus der Filmhochschule rausgekommen bin. Ich war die Jüngste in meinem Jahr und war dann so ein, einfach hatte ich das Gefühl, hilflos und verloren und habe mich nach so einer Mentorenfigur gesehnt und wusste aber gar nicht, wen ich da fragen soll. Und da gab es dann eben etablierte Männer, die dann vielleicht so ein bisschen auch auf mich hinabgeblickt haben als junge Frau und das nicht ganz so ernst genommen haben oder so. Also ich fand es einfach wahnsinnig schwer, Hilfe zu bekommen, jemanden zu haben, der mir erzählt, wie es geht und die Leute kennenzulernen und zu verstehen, wo man da sein muss und was nicht so wichtig ist und wie man auftritt. Das sind alles Dinge, die haben wir in der Filmhochschule damals nicht richtig gelernt. Und deswegen finde ich das jetzt so wichtig, dass ich dem Nachwuchs sage, ich bin hier, wenn ihr Fragen habt und stellt mir alle Fragen der Welt und ich versuche zu helfen und Kontakte herzustellen und einfach da zu sein, wenn sie jemanden brauchen. Und das funktioniert, glaube ich, ganz gut bisher.
Ja. Schön.
Hätte
dich auch gerne als Mentor, wenn ich jetzt, wenn ich noch den verspäteten Einstieg in die Filmbranche wage.
Ja, sag Bescheid.
Aber gibt es so ein Nugget an irgendwas, was du den Jüngeren mitgibst, so für den Anfang?
Ja, nichts persönlich nehmen. Weil gerade als Schreiberling kriegt man manchmal sehr ungefiltertes, auch nicht gut verpacktes Feedback. Ich bin manchmal in Drehbuchbesprechungen reingekommen und ich dachte, jemand ist gestorben. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, die finden einfach nur die Fassung scheiße. Und ich finde, das ist keine Art und Weise, eine junge Autorin zu motivieren.
Nee.
Selbst wenn eine Fassung schlecht ist, was sie bestimmt auch mal war, dann kann man Wege finden, jemanden dann zu pushen. Und dann aber zu sagen, mit einer Trauermiene, wie scheiße alles ist, das funktioniert einfach bei den wenigsten, ist meine Erfahrung auch von KollegInnen, definitiv, die mir das Gleiche erzählen. Ja. Und deswegen habe ich gelernt, was mein Learning war, ist, dass einfach ganz viele Leute kein Feedback geben können. Die sind manchmal dramaturgisch nicht so fit oder sie wissen einfach nicht, wie man gutes Feedback gibt. Und das nimmt man dann oft persönlich, weil es dann einfach manchmal auch persönlich wurde. Und dann zu verstehen, das ist gar nicht persönlich gemeint, die wissen gerade gar nicht, wie sie es besser ausdrücken können oder die haben einfach gerade Angst, weil da schon ganz viel Geld in dieses Projekt reingeflossen ist und es ist eine kleine Produktionsfirma. Also dass man irgendwann versteht, das hat gar nichts mit einem selber zu tun, das hat manchmal noch nicht mal was mit dem Stoff zu tun. Manchmal sind das die Umstände und das wirklich zu verinnerlichen, dafür habe ich Jahre gebraucht, um das zu verstehen. Wie gesagt, ich war noch sehr jung und wahnsinnig unerfahren. Und das ist, glaube ich, immer das Erste, was ich Ihnen sage.
Ja, und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, weil ich kann das gut nicht nachvollziehen, weil ich nicht in der Situation bin, aber glaube ich, verstehen, dass, vielleicht ist das auch so eine Sache, die mit dem Alter kommt, dass oftmals Leute reagieren oder irgendwie ihr Innenleben nach außen spiegeln und dir was mitgeben, was gar nicht mit dir zu tun hat, sondern, weiß nicht, sind mit dem falschen Fuß aufgestanden oder
so. Richtig.
Es hat nicht immer alles mit mir zu tun.
Ja.
Wie kann das sein? Wir legen gleich mit den Filmen los. Es tut mir leid. Ich finde dich einfach so interessant, wie du merkst. Ich habe tatsächlich eine Frage, die ich mich schon immer gestellt habe. Und die ist gar nicht, ist jetzt nicht so, ist nicht sehr tiefgründig, aber es, ich wundere mich einfach, weil ihr DrehbuchautorInnen, ihr schafft diese Welten, ihr schafft die Charaktere, ihr habt diese Bücher, natürlich mit verschiedenem Input, aber das ist, das sind eure Babys, was ich schon meinte. Und dann in den meisten Fällen, nicht immer, aber in den meisten Fällen, kommt dann ein Charakter auf euch zu und sagt, hey, ich habe da eine Idee, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Story, ich habe da eine Geschichte, 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 ich habe da eine Geschichte,
ich habe
da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte,
ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte,
ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da
eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte,
ich habe da eine
Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte bei den Serien in Amerika ganz anders gedacht. Ne? Da hattest du manchmal ja 24 Folgen über 7 Staffeln und da waren irgendwie dann 35 unterschiedliche RegisseurInnen, die diese Folgen gedreht haben. Mhm. Aber ein Kopf, der sich das alles ausgedacht hat, der immer geschrieben hat, der immer mit dabei war, und das war dann der Showrunner. Und dafür gibt es diesen Posten. Und deswegen war da in Anführungszeichen die Regie eher eine ausführende Hand und auch die AutorInnen im Writers Room. Und da kommt das eigentlich her. Aber jetzt bei einer Miniserie zu sagen, ich bin der Showrunner und hier haben 2 Leute Regie geführt, aber die interessiert keiner. Und da haben irgendwie 5 Leute im Writers Room geschrieben und die interessiert auch keiner. Das ist nicht ganz das, wie das eigentlich gedacht war. Von daher, also jein, es gibt eben mehr Augenmerk auf den Showrunner-Posten, auch manchmal noch auf den Creator-Creatorin-Posten. Aber es ist, finde ich, noch nicht da, wo es sein sollte, dass diese Wertschätzung da ist für den Schöpferin tatsächlich der Geschichte, egal ob jetzt Film oder Serie, der sich das alles ausgedacht hat, der eine Vision dahinter hat, der eine bestimmte Absicht dahinter hat und der dann trotzdem in dieser Branche so oft vergessen wird, nicht eingeladen wird zu seiner eigenen Premiere. Wie oft habe ich das schon gehört? Wirklich. Ja, nicht in Pressetexten erwähnt wird. Ich hatte den Fall mal, dass ich bei der Premiere von einem Film dann gemerkt habe, dass der Nebendarsteller in einem riesigen Hotel untergebracht wird und ich in so einer kleinen Bude irgendwie ganz weit weg. Und obwohl ich da irgendwie jahrelang dran geschrieben habe. Und das sind dann so Momente, das ist total schön für den Nebendarsteller. Aber ich frage mich, warum ich das alles ausgedacht habe, nicht auch dort. So, und genau, da habe ich das Gefühl, da haben wir schon noch einen weiten Weg zu gehen, weil ich eben glaube, am Ende, wenn der Autor, die Autorin die Wertschätzung bekommt, ich glaube, dass dann die Qualität der Bücher auch steigen wird.
Ja, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich überlege gerade, weil ich jetzt auch so sehr recht negativ war teilweise im Blick auf unsere, wo wir gerade so sind. Aber wenn man das umdreht, ist es ja eigentlich, dass es noch viel gibt, auf das wir uns freuen können in den nächsten Jahren. Weil wenn es so weitergeht, wie jetzt so langsam ein paar Brocken ins Rollen kommen, dann passieren da, glaube ich, ganz viele tolle Sachen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
Ich glaube auch, ja, das war auch mein Empfinden eben, jetzt auch auf der Berlinale. Es herrscht trotz allem, auch wenn jetzt die Streamer, sage ich jetzt mal gerade weniger, dann doch wieder produzieren werden wahrscheinlich. Es herrscht trotzdem eine Art Umbruchstimmung und alles ist irgendwie so, fühlt sich an wie in der Pubertät. es ist noch nicht ganz da, aber es ist auf dem Weg und ich bin total froh, dass ich jetzt in dieser Zeit in dieser Branche sein kann, wo sich einfach viele gute Dinge auch tun, absolut.
Ja, und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Alter, so, also weil du bringst schon, wie du sagst, du bringst schon deine Erfahrung mit, du weißt schon genau, was du willst, was du kannst, was du darfst, irgendwie, du hast Sachen gelernt, und aber du hast auch noch echt ein paar Jahre vor dir. Ne?
Ich hoffe es mal schon.
Also ich fände es schön, so genau zu sehen, was du da alles noch dir aus deinem Kopf ziehst.
Ja.
Jetzt gehen wir aber mal ganz zurück an den Anfang nochmal.
Ja,
in das kleine Dorf
im
Schwarzwald. Was war denn so, kannst du dich noch an den ersten Film erinnern, den du da gesehen hast? Also vielleicht nicht im Kino, ich weiß es nicht.
Nein, der erste Film, den ich gesehen habe, das war nicht im Kino, das war zu Hause in meinem Wohnzimmer mit meiner Familie. Und wir hatten einen relativ kleinen Fernseher und das Sofa stand dafür relativ weit weg. Und ich glaube, ich war schon relativ früh in meinem Leben kurzsichtig. Auf jeden Fall erinnere ich mich, dass ich immer sehr, sehr gerne auf dem Teppich direkt vorm Fernseher saß und dann so nach oben geschaut habe. Und da lief der Film Old Yeller, heißt der im Original, ich glaube Yellow auf Deutsch. Lustigerweise ist der in meinem Kopf, in meiner Erinnerung ist der schwarz-weiß, der ist gar nicht schwarz-weiß. Aber in meiner Erinnerung ist der irgendwie schwarz-weiß und mich hat das so gefesselt gehabt, ich wollte immer einen Hund haben. Und da war eben dieser Junge mit dieser engen Freundschaft mit diesem Hund und ich war so begeistert davon und gefesselt und dann leider sehr traumatisiert, weil am Ende dieser Hund Tollwut bekommt und der Junge, diese krasse Freundschaft, der muss ihn dann erschießen. Das hat mir das Herz gebrochen.
Tragischer, schon fast Disney-Level an Traumata in ja. der Kindheit.
Und ich glaube, meine Mutter dachte einfach, das ist ein schöner Film mit einem Hund. Ja. Den machen wir mal an und hat nicht geahnt, was da passiert. Und aber das hat mich sehr geprägt. Mein Wunsch, einen Hund zu haben, hat das aber keinen Abbruch getan, als ich dann 6 Jahre alt war, haben wir auch einen bekommen.
Oh, schön.
Ja, genau.
Habt ihr zu Hause lief deutsches Fernsehen? Habt ihr, war irgendwie eine Mischung oder lief nur deutsches Fernsehen?
Mein Vater hatte lustigerweise sein eigenes Fernsehzimmer, in dem er dann immer chinesische News geguckt hat und sowas, was ich dann ja aber auch nie verstanden habe. Deswegen war das für mich weniger interessant. Aber was ich mit meinem Vater oft als Kind dann noch geguckt habe, waren Bruce Lee-Filme.
Ah. Magst du so Martial-Arts-Filme und Kunst und sowas?
Also das erinnert mich einfach an diese Zeit zurück. Und das hat mich immer begeistert, zumindest irgendwie eine Art von Repräsentanz da im Fernsehen gesehen zu haben, ohne das jetzt so bewusst natürlich als Kind schon formulieren zu können. Mhm. Aber einfach zu sehen, da ist jemand der Star von einem Film, der aussieht wie mein Papa und kann auch irgendwie coole Karate-Moves. Ja. Das war schon ganz cool.
Ja, das glaube ich. Ja. Wie schön. Habt ihr das dann zu Hause geschaut? Oder?
Ja. Ja, wir hatten ganz viele Videokassetten. Wir hatten so eine Schublade, die konnte man aufziehen und dann waren da immer ganz viele Videokassetten und da gab es eben auch einige Bruce Lee-Filme.
Aha. Ja. Ich mag solche, also gerade wenn man so mit einem Familienmitglied irgendwie sowas hat, was einen, ja. ne, was man nur, also man selber ja. nur mit der Person irgendwie ja. hat, so. Das ist halt sonst niemand anderes. Ja. Die Geschwister haben vielleicht irgendwas anderes ja. oder so, aber wir haben das.
Schön.
Und Bruce Lee halt.
Und Bruce Lee halt.
Was ist denn so der Film aus der Kategorie der Überlegene, den du bis heute am meisten gesehen hast?
Ja, da habe ich lange drüber nachgedacht und habe mich jetzt auf Before Sunrise festgelegt. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt, aber den habe ich auf jeden Fall sehr, sehr oft gesehen. Den habe ich zum ersten Mal geguckt. Da war ich wahrscheinlich gerade so mitten in der Pubertät. Und für mich war das so, dass das Sinnbild von Romantik, so hat Liebe auszusehen. Man trifft jemanden, boom, es matcht, man verbringt eine fantastische, surreale Nacht miteinander und das Leben ändert sich. So habe ich mir das dann immer vorgestellt.
Ja. Das ist doch auch so, oder? Ich dachte, das passiert noch. Nein!
Ja! Nein. Bei mir ist dann eher so immer so, langsam nähert man sich dem an.
Ja.
Das habe ich dann gelernt. Ich dachte dann nämlich auch, so funktioniert das, habe es nicht gefunden. Ich bin dann in meinem ersten Studienjahr bin ich wirklich... da sind meine Eltern gerade zurück nach Taiwan gegangen. Die sind quasi wieder zurück ausgewandert, ich jetzt mal. Aha. Genau. Die haben unser Haus verkauft im Schwarzwald und sind dann zurück nach Taiwan gegangen. Das war mein erstes Studienjahr in Ludwigsburg und alle sind in den Semesterferien nach Hause gefahren. Und ich hatte quasi kein Zuhause mehr, in das ich fahren konnte und wusste nicht, was ich denn jetzt machen soll. War dann bei einer Freundin in München zu Besuch und dann habe ich gesehen, dass es Fahrten vom Münchner Bahnhof nach Prag gibt mit so einer Bummelbahn. Und dann dachte ich mir, ja, ich habe noch 60 Euro übrig für diesen Monat. Damit kann ich mir irgendwie diese Bummelbahn leisten und eine Nacht in einem Hostel. Und vielleicht treffe ich ja meinen Ethan Hawke. Und das ist dann nicht passiert.
Aber wie schön, trotzdem, was für ein gutes Erlebnis.
Und das war auf jeden Fall Anekdote, aufregend. Oder? Ja, das war auf jeden Fall sehr aufregend für mich. Ich hatte dann... auch mir wurde am Münchner Bahnhof gesagt, dass ich im Zug, wenn wir die tschechische Grenze passieren, werde ich beim Schaffner ein neues Ticket kaufen müssen. Das kann ich am Münchner Bahnhof nicht, sondern das muss ich im Zug kaufen. Und dann war ich im Zug und ich war überhaupt nicht vorbereitet. Mir war damals nicht bewusst, dass in Tschechien es keinen Euro gibt. Und dann kam der Schaffner und der hat kein Deutsch geredet, kein Englisch geredet und hat meine Euros gesehen, hat mein Ticket bis zu dieser Grenze gesehen und hat nur gesagt, big problem, big problem. Und ich so, Gott, jetzt werde ich irgendwie ausgesetzt oder ich rausgeschmissen, ich weiß es nicht. Und dann ist er weggegangen und dann ist er einfach nie wiedergekommen. Also, naja, da habe ich, glaube ich, ein bisschen Glück gehabt.
Das ist aber auch, hast du auch diese Momente, wo man, wenn man jetzt so jemandem zuhört, der so eine Geschichte erzählt und denkt, das ist eigentlich, das könnte auch eine gute Filmszene sein.
Ja, Doch, das habe ich natürlich oft in meinem Leben, dass ich mir denke, das verwende ich nochmal irgendwann. Manchmal macht man das dann aber gar nicht, aber kann irgendwie die Essenz da irgendwie rausziehen oder den, wie sich das angefühlt hat oder ja, lässt sich davon auf jeden Fall irgendwie in irgendeiner Art von inspirieren, absolut.
Weil dieses Big Problem ist schon schön.
Ja.
Und du scheinst auch sehr gut Geschichten erzählen zu können, was ja, glaube ich, auch liegt im Beruf. Hast du das als
Wäre Kind? Blöd, wenn
nicht. Ja, wenn nicht, das stimmt allerdings. Sorry. Ich überlege mir diese Fragestellung nochmal neu und dab dann einfach drüber in der Postproduktion. Nein, aber hast du das als Kind, du meinst ja vorhin schon ein bisschen so Außenseiter, warst du viel in deinen eigenen Geschichtswelten, hast du viel Geschichten auch erzählt, dir ausgedacht vielleicht?
Ja. Ja, also meine Schwester sagt bis heute, dass sie immer fasziniert davon war, wie ich alleine mit meinen Star-Wars-Figuren, ich hatte so ein R2-D2 und ganz unterschiedliche Figuren, wie ich damit dann immer so mir mit den Figuren Geschichten erzählt habe. Mhm. Und das habe ich einfach so für mich gemacht. Und neulich hat sie mir eine Aufnahme geschickt, wo ich... daran erinnere ich mich überhaupt nicht, Geschichten auf meinem Kassettenrekorder aufgenommen habe.
Ach.
Wirklich so Geschichten, also die funktioniert haben.
Yeah.
Da war ich irgendwie so 4 oder 5 und also das scheint mir immer schon irgendwie im Blut gelegen zu haben. Und woran ich mich aber sehr gut erinnere, ist, dass ich in der ersten Klasse, glaube ich, gemerkt habe, wenn ich erzähle, was ich so am Wochenende gemacht habe, wann ich die Aufmerksamkeit von meinen KlassenkameradInnen bekomme und wann ich sie, ab welchem Punkt ich sie verliere. Und was ich manchmal gemacht habe, da bin ich nicht besonders stolz drauf, aber das habe ich dann gemacht, dass ich dann oft angefangen habe, so Pointen reinzubringen am Ende, die vielleicht nicht ganz der Wahrheit entsprochen haben. Einfach weil ich gemerkt habe, das wäre jetzt ein guter Punkt, irgendwie, das wäre gut, um dieses Erlebnis am Wochenende abzuschließen in der Geschichte, um die Aufmerksamkeit zu behalten.
Yeah.
Und dann habe ich gemerkt, jetzt lachen die Leute, dann war ich zufrieden und dann dachte ich mir, ja, ein bisschen geflunkert hast du jetzt vielleicht, aber egal.
Aber dass die Wahrnehmung schon so da war im Schulalter, also das einfach nicht nur, dass es darum geht, die Leute mögen mich, sondern dass du wahrnimmst, dass es um die Wahrnehmung der anderen geht.
Ja. Also ich glaube, es ging mir schon so ein bisschen darum, irgendwie dann die Aufmerksamkeit zu haben. Und in dem Moment, wo ich sie verloren habe, da dachte ich mir so, das finde ich schade. Ich würde sie gerne noch ein Stückchen weiter behalten.
Ja. Schön.
Ja.
Aber auch das mit dem Kassettenrekorder,
das war total schräg.
Auch da wieder erstmal in dem Alter eine Geschichte dir auszudenken und irgendwie kohärent zu erzählen, dass es Sinn macht. Und aber auch die Entscheidung so, okay, ich nehme das jetzt auch auf.
Ja.
Für wen auch immer.
Ja, ich habe auch meiner Mutter, das habe ich auch neulich von meiner Schwester bekommen, als sie ausgemistet hat, zu Weihnachten Geschichten geschrieben. Ich habe dann, meine Schwester hat, glaube ich, ihr irgendwie was Cooles gebastelt oder so und ich hat dann geschenkt, ich staubsauge eine Woche lang für dich. Ich habe ihr halt Geschichten geschrieben, da stand auch immer drauf, eine Geschichte von Stefanie Rehn, ausgedacht von Stefanie Rehn, inspiriert von Stefanie Rehn. Also 3-mal meinen Namen, das war mir anscheinend sehr, sehr wichtig. Und dann aber echt auch da wieder irgendwie Geschichten, die schon auch Sinn gemacht haben. Da war ich selber von mir überrascht. Also irgendwie war es schon so immer angelegt.
Sollte schon so sein, wie es jetzt ist, oder?
Ja.
Wie toll.
Ja.
Ich liebe solche Geschichten. Ich finde das super. Ich habe auch schon immer Fragen gestellt. Wenn du meine Eltern fragst, ich habe schon immer alles wissen. Es hat sich nicht geändert. Kommen wir aber von den schönen Sachen zu den eher weniger schönen Sachen.
Mhm.
Und zwar ein Film, den du vielleicht mal gut fandest, aber ihn jetzt oder zumindest im Erwachsenenalter nochmal gesehen hast und denkst, das ist nicht wirklich gut gealtert.
Ja.
Die Kategorie heißt der Schimmelkäse.
Mhm.
Ja, ein Film, der wie ein Käse bisschen schimmelig geworden ist über die Jahre.
Da ist mir sehr schnell tatsächlich einer eingefallen, weil ich den in der Pandemiezeit nochmal mir angeschaut habe, weil ich mich daran erinnert habe, dass ich den eben als Jugendliche ganz toll fand.
Mhm.
Das liegt tatsächlich, das ist wieder ein Ethan Hawke-Film.
Ich dachte mir, ich habe die Antworten gesehen.
Ich hatte vielleicht
Ethan Hawke-Vibes.
Ja, ich hatte vielleicht als Teenie einen leichten Ethan Hawke-Crush.
Das sah aber auch sehr gut aus. Also sieht immer noch gut aus, aber der war schon.
So, Before Sunrise, Reality Bites, das Ja, da hat er mich gekriegt und deswegen habe ich wahrscheinlich alle Ethan Hawke-Filme gesehen, die es gibt auf der Welt. Und einer davon ist Snow Falling on Cedars, Schnee, der auf Zedern fällt, den ich damals, das weiß ich noch, ich war ganz verzaubert von dieser Stimmung, von dieser Welt, dass da eben eine japanische Frau auch mit im Fokus steht, dass Ethan Hawke die toll finde. Das hat mir dann eben auch nochmal irgendwie Hoffnung gegeben, weil damals auf dem Land war das Schönheitsideal, sage ich mal, nicht so, wie ich aussah. Und dass trotzdem irgendwie da eine Frau gezeigt wurde, die auch es ein Love Interest sein konnte, die so aussieht wie ich. Das hat mir total gut gefallen und war einfach, ja, da gibt's immer so Rückblenden, das ist alles so zauberhaft gewesen. Und dann habe ich mich eben da sehr, sehr schön zurückerinnert, habe mir den während der Pandemiezeit nochmal angeschaut und war wirklich schockiert. Wie der Blick auf die japanische Bevölkerung in diesem Film ist, weil das halt alles komplett aus der Sicht von Ethan Hawke erzählt wird, dessen Herz gebrochen wird, weil diese japanische Frau nicht mit ihm zusammen sein möchte oder nicht mehr will und sich von ihm trennt, weil sie im Zuge nach Pearl Harbor wurden die japanische Minderheitsgruppe, die dort gelebt hat, in so eine Art Lager gebracht, wo sie quasi eingesperrt wurden in Amerika. Und das ist eine ganz, ganz furchtbare Geschichte, die da passiert ist und die es eigentlich total wert wäre, da den Spotlight draufzulegen und darüber was zu erzählen. Und alles, worum dieser Film geht, ist, dass Ethan Hawke echt pisst ist, dass die Alte jetzt nicht mehr mit ihm zusammen sein will, sondern jetzt den japanischen Mann geheiratet hat, der jetzt da irgendwie des Mordes angeklagt wird und sich dann irgendwie noch dann als The Big Savior aufspielt, weil er am Ende irgendwie dafür sorgt, dass der Mann freigesprochen wird oder irgendwie sowas. Und ja, das hat mich echt schockiert. Ich habe das damals überhaupt nicht wahrgenommen. Und jetzt mit einem ganz anderen Blick da drauf zu gucken, diesen Film zu sehen, und das hat mich wirklich enttäuscht, sag ich mal, ja.
Ja, das glaube ich. Und das ist, ich fand das so schön oder so eher passend, wie du den beschrieben hast am Anfang, weil das ist genau die Erinnerung, die ich auch an diesen Film habe. Ja. Und ich habe ihn seit damals nicht nochmal gesehen.
Ja.
Aber ich, also, das sind genau diese Sachen, bevor man dann irgendwie auch Angst hat, wenn man solche Filme später dann nochmal sieht, was einem da alles auffällt. Und da gibt es, glaube ich, einige aus so den 80ern, 90ern. Ja, da habe ich dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Aber das ist enttäuschend jedes Mal wieder, ist richtig.
Ja, finde ich auch.
Ja. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch irgendwie ganz wertvoll, dann die Filme dann heute nochmal zu sehen, einfach aus der eigenen, mehr erwachseneren Sicht und auch aus einer neuen gesellschaftlichen Sicht irgendwie.
Genau, und das ist dann auch immer der Punkt, wo ich sage, es ist dann so wichtig, einfach, dass MacherInnen dahinter stehen, die einfach wissen, was sie da erzählen. Und das nicht reicht, dass man den Cast so gestaltet, sondern wirklich da einfach Leute dahinter stehen, die sagen, Moment mal, wie wird das hier eigentlich gerade dargestellt und ist das überhaupt richtig so?
Ja. Weil genau diese im Endeffekt KZ-Lager waren es ja auch, die es da gab für die japanische Bevölkerung. Das ist wahnsinnig spannend und auch eine der vielen Geschichten, die nicht genug erzählt wird. Weder in Amerika noch in Deutschland.
Richtig.
Dann, wir drehen das aber mal kurz um. Mhm. Von dem Film, der nicht gut gealtert ist, zu einem Film, der wie ein guter Wein gut gealtert ist. Gibt es einen Film, den du irgendwann mal gesehen hast und damals damit nicht so viel anfangen konntest oder dir einfach nicht gefallen hat und du hast ihn jetzt nochmal gesehen und denkst, doch, der eigentlich ist der ganz gut.
Ja, da ist mir auch sofort was eingefallen. Das liegt aber überhaupt nicht an dem Film, das liegt nur an mir selber. Das ist Wenn die Gondeln Trauer tragen, Don't Look Now. Ich habe den zum ersten Mal gesehen im Filmgeschichtsunterricht in Ludwigsburg bei Fred van der Koy. Und das war für mich, damals war Filmgeschichtsunterricht, der war immer Donnerstag, Freitag. Und das war immer dann, wenn man schon einmal feiern gewesen ist. Und den Freitag habe ich meistens komplett geskippt, weil ich einfach Donnerstagabend sind wir dann feiern gegangen. Ich war wahnsinnig jung. Es war mein allererstes Studium, mein einziges Studium. Ich war gerade 20 und habe das einfach total genossen, dass ich aus der Kleinstadt, also im Dorf weg war, in der Großstadt, haha, Ludwigsburg. Und deswegen habe ich meistens den Freitag geskippt, da war ich gar nicht da. Und dann war es am Donnerstagnachmittag, wo ich quasi schon auf dem Sprung war. So. Yeah. Und dann hat der Fred über ganz viel bei diesem Film geredet, was Symbol und guck hier an dem Fenster und da das Gemälde im Hintergrund und hier noch mit Rot und da ist auch Rot und guck und hier Rot. Und mir war das alles irgendwie, mich hat das gelangweilt, als ich das gehört habe, weil ich mir dachte, ich will mich jetzt einfach unterhalten lassen von dem Film. Mir ist das scheißegal, ob da irgendwie 15 Mal Rot ist oder ob da ein Kreuz ist oder was das jetzt bedeutet. Ja. Dass ich war da einfach überhaupt nicht offen dafür, was ich jetzt im Nachhinein auch total bereue, weil es, glaube ich, wirklich ein ganz großartiger Unterricht war, den ich da verpasst habe. Das ist ziemlich dumm. Auch sowas würde ich meinem Nachwuchs raten. Macht das nicht, wenn ihr sowas umsonst quasi geliefert bekommt, dann saugt das auf. Meine Güte, was ich da alles verpasst habe. Genau, und deswegen konnte ich diesen Film einfach überhaupt nicht wertschätzen und habe den jetzt neulich in einer Art Retrospektive nochmal im Kino hier in Berlin gesehen und war wirklich total blown away, was das für ein großartiger, toller Film ist und der mich sehr berührt hat, der mich aufgewühlt hat, wo viel Rot zu sehen ist auch. Ja, und ich auch merke, dass es sehr viel bedeutet. Von daher ist das ein Film, den ich schon mal gesehen habe und mir dachte, verstehe ich überhaupt nicht den Hype darum und das jetzt total nachvollziehen kann.
Und da finde ich es zum Beispiel so schön, wenn man diese Momente dann hat.
Ja.
Das war oftmals. Also es gibt auch einige Gäste hier, die sagen, na, wenn ich den nicht gut fand, dann schaue ich den nicht nochmal. Das finde ich auch total, macht total Sinn. Und manchmal stolpert man da ja dann trotzdem nochmal drüber. Und wenn man dann so eine Erleuchtung hat, ist so total schön, diese Momente.
Voll.
So. Und mit dem Filmgeschichtsunterricht, ja, für manche Sachen war man halt einfach vielleicht zu jung, so im Sinne von, das ist, manche Sachen weiß man erst später zu schätzen.
Richtig.
Das ist einfach so. Vielleicht müsste Ludwigsburg einfach mal ihren Plan ändern.
Das stimmt.
Vielleicht liegt der Fehler hier woanders.
Vielleicht haben sie das auch, wie gesagt, ich bin seit 10 Jahren da draußen, aber das war echt blöd gelegen für mich persönlich oder eben sehr gut gelegen, dass ich das immer geskippt habe. Hoffentlich hört niemand zu von denen. Nicht, dass ich jetzt noch einen Fehleintrag bekomme, mein Diplom entzogen oder so, genau.
Kommen wir jetzt zu den eher ärgerlichen Sachen, wo wir das ja auch schon hatten. Wir springen ein bisschen zwischen den Emotionen hin und her, wenn das okay ist.
Das ist im Filmschreiben immer so.
Wir wollen ja nicht, dass sich hier irgendjemand langweilt. Die Kategorie ist die Mücke.
Mhm.
Und es geht darum, ob du einen Film hast, der dich verärgert. Und das kann auch da wieder, ist Auslegssache. Also es kann sein, dass der Film etwas mit dir macht, was dich verärgert. Mhm. Oder dass wirklich der Film an sich, also schlecht geschrieben, schlecht gespielt, schlecht inszeniert. Mhm. Da bin ich offen.
Okay.
Ich will nur wissen, was dich ärgert. Wie so eine Mücke, die dich halt so. Deswegen heißt es die Mücke.
Ja, da musste ich ein bisschen drüber nachdenken, wann ich mich zuletzt so wirklich geärgert habe, als ich einen Film geschaut habe. Und dann ist mir aber einer eingefallen. Das ist Mother, Ausrufezeichen, von Darren Aronofsky. Den habe ich auch nur einmal gesehen, weil ich mich so geärgert habe. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich den jetzt empfinden würde. Ich weiß nur, dass ich mich komplett geärgert habe, von vorne bis hinten, über die Darstellung von Mann und Frau in diesem Film.
Mhm.
Und ich glaube, dass es natürlich auch Absicht ist, wie er das erzählt. Aber es ging mir total gegen den Strich. Die Frau, die in die Küche verbannt wird, der Mann, der gottgleich der Schöpfer ist und verehrt wird und die Frau dann so als Beiwerk hat. Ich habe mich nicht auf diesen Film einlassen können. Ich glaube, weil mich das so verärgert hat. Und vielleicht wollte er auch genau sowas auslösen. Keine Ahnung. Aber ich fand's einfach richtig doof. Und will den eigentlich auch nicht nochmal gucken. Hast du den gesehen?
Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Aber es ist, also ich bin eh nicht so. Das ist ja auch kein richtiger Horror.
Nee,
ist es ja auch nicht, aber es
aber
ist,
der
so,
ist schon,
so ein komisches.
Doch, also man kann vielleicht sogar schon sagen, der hat schon auch Horrorelemente, vor allem gegen Ende. Das wird schon auch sehr brutal irgendwann.
Ja.
Das ist jetzt kein Film, der schlecht gemacht ist. Der ist schon natürlich Darren Aronofsky.
Ja,
es ist ein wahnsinnig gut gemachter Film, der einfach, finde ich, schwierig mit dieser Mann-Frau-Geschichte umgeht. Mhm.
Ich weiß auch nicht, ob das dann etwas ist, wenn man den später nochmal gucken würde, ob sich das wirklich ändert dann in der Wahrnehmung, weil ich glaube, das ist sowas Grundlegendes.
Das stimmt. Ich glaube nur, dass wenn ich ihn mir jetzt nochmal anschauen würde, dann wüsste ich natürlich, wie ich darauf reagiert habe, dass er eben diese Gefühle in mir hervorgebracht hat. Und ich glaube, dass ich, wenn ich ihn jetzt nochmal schauen würde, würde ich darauf achten, macht er das mit Absicht, wie ich jetzt vermute, weil es natürlich ein sehr guter Filmemacher ist. Yeah. Oder ist es etwas, eine Haltung, die er erzählt, die ich einfach nicht mehr erzählenswert finde? Mhm. Und ich kann das gerade nicht unterscheiden, weil ich einfach nur weiß, wie unfassbar sehr mich dieser Film aufgeregt hat. Ja. Ja.
Gehst du nach solchen Erlebnissen, also nach vielleicht Filmen, die man nicht versteht oder irgendwie nicht gut fand, oder vielleicht auch nach Filmen, die man sehr, sehr gut fand, schaust du manchmal dann irgendwie im Internet nach, ob du die Drehbücher dazu findest? Es gibt ja so manche, die online stehen, und schaust dann mal so rein, ob das auch so geschrieben wurde oder ob es da Unterschiede oder welche Unterschiede es gibt?
Also ich gucke meistens nach Drehbüchern, wenn ich Inspiration brauche und wenn ich wissen will, wie haben die das gemacht, wie hatten die das da formuliert oder wie hat die das da und da geschrieben. Steht das wahnsinnig ausführlich im Drehbuch? Steht da nur eine Zeile? Ist der Dialog so und so? Also das ist bei mir eher so ein Inspirationsding oder Motivationsding, wenn ich selber am Schreiben bin. Aber jetzt weniger, ich habe jetzt gerade den Film gesehen und jetzt gucke ich mir das Drehbuch an. Also so rum ist es bei mir tatsächlich nicht, sondern eher dann wenn man am Prokrastinieren ist beim Schreiben, was ja sehr viel passiert, was ich mittlerweile auch gelernt habe, dass es einfach zum Prozess dazugehört, dass man dann so ein bisschen rumsucht im Internet und einfach schaut, wie haben andere das gemacht.
Ja. Okay. Ja. Ich hätte nur überlegt, weil vielleicht wäre das bei Mother ganz interessant zu sehen, ob das im Drehbuch deutlich herauskommt, was er eigentlich sagen will.
Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht habe ich dafür mal die Muße.
Beim nächsten Prokrastinieren vielleicht.
Yes.
Jetzt hast du dich geärgert.
Ja.
Was kann ich dann wieder so ein bisschen einkuscheln? Was gibt dir dann wieder ein gutes Gefühl? Was ist dein Komfortfilm?
So, Überraschung, es ist ein Ethan Hawke-Film.
Aber auch was für ein Klassiker.
Ja, Gattaca. Den habe ich vor kurzem erst wieder geschaut und den liebe ich einfach. Den habe ich als Jugendliche hoch und runter geguckt, weil es so krass um Außenseiter geht. Und ich habe ja eingangs schon ein bisschen erzählt, das ist so das Gefühl, mit dem ich so durch mein Leben gegangen bin in diesem Dorf. Und habe dann diesen Film gesehen, der mir einfach Mut gemacht hat, der mir einfach gezeigt hat, egal was du für ein, was dir die Gesellschaft sagt, was du für ein seltsamer Weirdo bist, du hast eine Berechtigung, da zu sein und deinen Platz dir zu erkämpfen und deine Träume zu leben. Das ist natürlich sehr Hollywoodesk, dieser Film auch. Du musst nur hart genug dran glauben und dann lebst du deine Träume so. Aber für mich als Kind, als Jugendliche hat das mich wirklich begeistert und mir geholfen, nicht aufzugeben, sage ich jetzt mal, und an mich zu glauben und an meine Talente auch. Und auch wenn es da wenig gab irgendwie in meinem Leben so um mich herum, die verstanden haben, was Geschichten schreiben ist oder Film machen und sowas. Und aber ich wusste immer, ich muss nur hart genug arbeiten und dann geht das irgendwie. Und das ist tatsächlich auch dieser Film einfach. Und deswegen schaue ich mir den immer wieder total gerne an und kriege dieses Gefühl wieder.
Ja. Schön. Hast du den beim ersten Mal nur geguckt wegen Ethan Hawke?
Ja.
Siehst du? Guck mal. Ethan Hawke ist quasi dein... Du bist hier wegen Ethan Hawke.
Ja. Oh Gott. Weiß ich nicht. Aber
Nein, du bist hier wegen dir. Aber
natürlich war einfach, ich habe ja schon gesagt, wie wichtig Filme für mich in meinem Leben waren. Einfach, weil das mir so diese andere Welt gezeigt hat. Und wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, das waren für mich dann wie so Ersatzfamilie oder Ersatzfreunde. Mhm. Und Ethan Hawke war halt so mein eingebildeter Boyfriend.
Das ist okay, es gibt Schlimmere. Wie schön. Aber also, ja, ich finde das so toll. Einfach A, dass der Film das für dich und mit dir damals schon gemacht hat und dir dieses Gefühl und diese Stärke gegeben hat. Ja. Gerade dieser Punkt, was du meintest, irgendwie auch an deine eigenen Talente zu glauben, das, glaube ich, gerade im Teenageralter nicht einfach ist und nicht selbstverständlich ist. Egal, ob man jetzt Außenseiter ist oder gut, wenn man jetzt irgendwie die eingebildete Highschool-Leaderin ist, dann ist es vielleicht einfacher, weiß ich nicht. Aber ich glaube generell, das Teenager-Alter ist schwierig.
Ja.
Und dann da irgendwie das so einen Film zu haben, der einem so ein Gefühl gibt, das ist toll. Und auch, dass er für dich die Zeit überdauert und dir immer noch heute das gleiche Gefühl gibt. Das ist echt viel wert. Wie schön.
Ich finde auch, der ist gut gealtert, finde ich. Kann man sich immer wieder anschauen. Der ist zeitlos gemacht auch.
Ja.
Ich finde diesen Style cool. Ich mag den.
Bist du, kannst du dich leicht für Sachen motivieren? Du hattest eben schon gesagt, Prokrastination gehört mit zum Writing-Ablauf. Mhm. So. Bist du aber jemand, der irgendwie schnell aufspringen kann und sagt, ja, okay, ich mach das jetzt, ich schaff das.
Mhm.
Nachdem du Gattaca gesehen hast. Oder braucht es eher so ein bisschen?
Also ich glaube, das ist so eine Routine, wo man irgendwann reinkommt als freischaffende Autorin, muss man irgendwann lernen oder wissen, wie man sich selbst motivieren kann, weil das da dein täglich Brot ist, deine tägliche Arbeit. Ja. Und da hatte ich eben am Anfang auch nach der Filmhochschule oder auch schon während der Filmhochschule wahnsinnige Probleme, mich wirklich hinzusetzen und zu sagen, so, und ich schreibe jetzt. Und ich glaube, irgendein Dozent hat mal gesagt, dass es die Muse kommt nicht irgendwann zu dir und küsst dich, sondern wenn du jeden Tag um 9 an deinem Schreibtisch sitzt und anfängst zu schreiben, dann weiß die Muse, wo sie dich zu finden hat und dann kommt sie dann auch. Und das war total wichtig, irgendwie zu wissen, dass es einfach so eine Stabilität braucht, wo man jeden Tag sich hinsetzt und schreibt und dass das keine Motivation in dem Sinne braucht, sondern das ist einfach deine Arbeit, die du halt machst. So wie jeder andere ins Büro geht, setzt du dich halt hin an den Schreibtisch und fängst an zu schreiben. Und das erstmal zu so einer Gewohnheit zu machen, das war, glaube ich, wichtig. Und dann klar, beim Schreiben, für mich ist es am motivierendsten immer am Anfang, wovor immer alle Angst haben, finde ich am tollsten ist, wenn das Blatt noch leer und weiß ist, weil quasi alles noch möglich ist. Wenn man irgendwie 5000 Ideen im Kopf hat und sich denkt, ja, das wird geil, und man es aber noch nicht aufgeschrieben hat, weil in dem Moment, wo man anfängt, das aufzuschreiben, merkt man natürlich, ah, hier hakt noch was und da funktioniert es gar nicht so, wie ich es gedacht habe. Mhm. Und dann kommen die ganzen Probleme und dann sagt mir auch immer, Writing ist Rewriting und das stimmt auch komplett. Wenn du es einmal runtergeschrieben hast, dann fängt die eigentliche Arbeit erst an. Und dann kommt ganz viel Feedback und ganz viele Leute haben eine Meinung. Und das ist dann immer der Punkt, wo es dann wo es für mich anfängt, schwerer wird, sich zu motivieren, weil man so viel dann differenzieren muss. Ist das jetzt gerade nur eine persönliche Meinung? Ist das jetzt wirklich ein Punkt, den ich überdenken muss, weil es einfach wirklich noch nicht stimmt? Diese Friedhofsgespräche, ne? Wenn jemand das Gefühl hatte, jemand ist gestorben, wie komme ich da jetzt wieder raus und motiviere mich selbst, wenn es die Produktion nicht von sich aus schafft? Und das ist schon, auch das muss man lernen, wie das geht. Also ich würde nicht sagen, dass ich mich super leicht dann motivieren kann, sondern dass ich da wirklich auch dann Wege finden muss. Dann höre ich dann super gerne Podcasts von anderen FilmemacherInnen, die mich dann wieder motivieren. Oder ich gucke Filme oder ich mache was ganz anderes. Das hilft auch oft. Was ich gerne dann auch mache, ist Trash-TV zu gucken, Reality-TV. Mhm. Ich liebe das, um den Kopf frei zu blasen und in nochmal eine ganz andere Lebensrealität reinzugucken. Schön. Und oft kommen mir dann wieder Ideen, weil ich nicht mehr denke, weil mein Kopf sich nicht mehr um dieses eine Thema kreist und man nicht irgendwie anfängt, zu intellektuell oder zu sehr verkopft an Dinge ranzugehen, sondern einfach den Kopf frei pusten.
Pusten, ja.
Genau. Und einfach ein bisschen Kardashians gucken.
Okay. Ich wollte gerade noch sagen, ja, das ist ein sehr gesunder Ansatz. Und dann kam
ja.
Ich fand den Hinweis deines Professoren fand ich sehr gut, sehr hilfreich. Und aber auch dieses, den Ansatz, den du verfolgst, darauf basierend.
Ja.
Sehr schön. Hast du auch so, ich habe irgendwann mal eine Vorlesung von Taika Waititi gesehen auf YouTube, wo er den Studenten erzählt, dass sein Ansatz ist, dass er anfängt zu schreiben und dann legt er das irgendwie in eine Schublade für 3 bis 5 Jahre und dann holt das wieder raus und liest es einmal durch, zerreißt es dann und schreibt dann auf, an was er sich noch erinnern kann.
Ah, spannend.
Ja. Hast du auch irgendwelche so Sachen in Schubladen liegen, die da schon eine Weile liegen?
Ja, absolut, klar. Also man als Autorin schreibt man ja wahnsinnig viel, davon wird man bezahlt, dafür wird man bezahlt, aber davon wird ja nur ganz, ganz wenig dann tatsächlich auch umgesetzt. Mhm. Da bleibt ja wenig übrig, sage ich jetzt mal. Und da liegt natürlich schon einfach viel in der Schublade, was dann ab und an holt man das wieder raus und denkt sich dann oft, ach krass, das habe ich ja geschrieben, das ist ja gar nicht so scheiße, irgendwie ist ja gar nicht so schlecht. Da kann man vielleicht nochmal dran, das gibt's schon, diese Momente von Sachen, die irgendwie echt schon Jahre alt sind. Mhm. Was ich allerdings merke daran ist doch, dadurch, dass ich jetzt komischerweise älter werde, ich weiß auch nicht, andere Erfahrungen mache.
Komisches ne? System.
Passiert irgendwie, dass mich dann manchmal aber Themen, die mich vor 10 Jahren wahnsinnig interessiert haben, gar nicht mehr so sehr interessieren. Und ich mir denke, ja, das ist jetzt ein süßes Thema, aber ist jetzt auch nicht mehr, ist gar nicht so erzählenswert für mich mehr.
Yeah.
Also das habe ich tatsächlich auch so eine Erkenntnis, dass ich auch so ein bisschen wachse und meine Stoffe sich dadurch auch verändern. Mhm. Und das ganz lustig ist, weil man dann ja auch immer so ein bisschen hinterherhinkt mit dem, was dann rauskommt, weil es ja auch immer so viele Jahre braucht, dass man eigentlich schon wieder viel weiter ist und sich mit ganz anderen Themen beschäftigt, was dann aber auch wieder einige Jahre brauchen wird, bis die dann wieder draußen sind.
Yeah.
Das finde ich ganz interessant, dass ich selber so merke, wie ich mich verändere in den Dingen, mit denen ich mich beschäftige, anhand meiner Stoffe tatsächlich.
Mhm. Und ja, ist auch irgendwie dann ganz schön zu sehen, dann, wenn es dann fertig ist, ach ja, stimmt, das war vor 2 oder 3 Jahren.
Ja, richtig, voll.
Was ist dann aber ein Film, der dich motiviert?
Mhm. Jetzt muss ich einmal kurz überlegen, was ich da gesagt habe.
Du kannst auch, es muss nicht immer das sein, was da steht. Wenn dir irgendwas anderes jetzt einfällt, dann...
Nee, ich habe mir ja viele Gedanken gemacht. Ja. Habe ich gesagt, Everything, Everywhere, All at Once?
Mhm, genau.
Ja, also das, diesen Film zu gucken im Kino, hier in Berlin, und du merkst schon, bevor du ins Kino reingehst, irgendwas ist anders. Weil die Crowd hier ist anders, das Publikum ist anders, und es herrscht ein ganz anderer Vibe. Und dann guckst du diesen Film und alle feiern es. Und das, das war Wahnsinn für mich, irgendwie sowas zu erleben. Das war eben dieses, ich guck mit meinem Vater Bruce Lee Filme an, in groß irgendwie so. Man guckt plötzlich irgendwie mit einem Publikum zusammen einen Film, der Leute repräsentiert, die einfach so noch nie repräsentiert wurden in, sag ich jetzt mal, einfach den westlichen Medien. Mhm. Und man einfach immer das nur kannte, dass sie die maximal die Sidekicks sind. Und plötzlich irgendwie stehen die im Zentrum und kann mich damit total identifizieren, zu 100%. Und alle um mich herum auch. Und man feiert das einfach so krass. Und das hat mich wahnsinnig motiviert.
Mhm.
Ja.
Schön. Ja, toller Film.
Ja.
Und was ich daran so spannend fand, ist, dass so meine 2, 3 Freunde auch mit asiatischen Familien, und die kamen aus dem Film raus und meinten, ja krass, irgendwie dieses Mutter-Tochter-Ding.
Ja.
Und wie irgendwie, glaube ich, asiatische Familien oder Eltern und ihre Kinder, wie das oftmals funktioniert, damit konnten die sich so krass identifizieren.
Ja.
Was, glaube ich, für eine westliche Audience ist das ein toller, wahnsinnig beeindruckender Film, aber das ist so ein, wie sagt man, ein Layer, glaube ich, was... Das wird da nicht so wahrgenommen werden, wahrscheinlich. Wahrgenommen werden.
Ja.
Und das fand ich natürlich total interessant, dass das mit meinen irgendwie deutsch-asiatischen Freunden auch nochmal was anderes macht. So.
Genau, aber das ist ja das Tolle an diesem Film, den können sich alle anschauen und alle können da was mit rausnehmen.
Ja,
ne? Es ist einfach ein wahnsinnig unterhaltsamer Film, der einfach wahnsinnig gut mit sehr wenig Budget richtig bombastisch gemacht ist.
Mhm.
Und von daher finde ich, bedient er so alles, und deswegen ist er auch so toll, weil der eben jetzt nicht nur eine Nische irgendwie ist, sondern wirklich einfach ganz tolles, unterhaltsames Kino mit Emotionen und visuell irren Ideen ist, die einfach so viel Spaß machen in jedem Bild. Ich sag nur Hotdog-Finger, also oder die Steine, also großartige Bilder, die einfach unabhängig davon, was jetzt irgendwie der Diversity-Background dahinter ist, einfach wahnsinnig Spaß machen. Und das finde ich so grandios an diesem Film, dass der so alle mit abholt.
Ja. Das ist wirklich, ne, Film und Kino und Unterhaltung und macht Spaß, definitiv. Jetzt haben wir schon davon geschwärmt.
Ja.
Aber was ist denn dein Schwarm im Sinne von einem Film, wo du gerne dabei gewesen wärst? Mhm. Und das kann in jeglicher Form sein, also als Darstellerin, als Schreiberin, als Stellerbeobachter, als Setrunner.
Ja.
Wo wärst du gerne ein Teil der Produktion gewesen, gerade sagen wir mal so.
Get Out.
Mhm.
Ja, mhm. Get Out. Also ein Film, finde ich, der so viel nochmal bewegt und verändert hat in den letzten Jahren, was eben die ganzen Diversitätsthemen angeht, wie man Rassismusthemen in Anführungszeichen unterhaltsam erzählen kann, so dass eben ein großes Publikum abgeholt wird. Jordan Peele, einfach ein wahnsinnig toller Filmemacher, der ja auch viel Comedy macht, ja, jetzt Horror macht, sich wahnsinnig doll ausprobiert, und ich einfach diesen Film liebe. Ich schreibe ja gerade selber, hast du ja erzählt, an einem Horrorfilm, mhm, und den von vorne bis hinten analysiert und einfach immer wieder was entdecke da drin, jedes Mal aufs Neue, was ich so toll finde. Von daher, bei dem Film wäre ich auch Setrunner gewesen und hätte es einfach nur geil gefunden.
Krass.
Ja.
Schön. Den hast du dann auch schon mehrmals gesehen, habe ich
gerade
rausgehört.
Genau, genau. Aber wirklich unter analytischen Gesichtspunkten, so wann macht der wie was und wie lange weiß ich nicht als Zuschauer, in was passieren wird und wann kommt er dann damit um die Ecke und ab wann wird es richtig brutal und wie lange wiege ich mich noch so ein bisschen in Sicherheit. Also ich finde, das macht er einfach meisterhaft. Ich finde ihn ganz großartig.
Hast du manchmal, wo du gerade sagst, mit dem wann kommt wie was,
ja,
hast du manchmal, wenn du irgendwas schaust, ja, Serie oder Film, und dann passiert irgendwas und dann weißt du, ah ja, jetzt ist
ja
20 Minuten
ja
vorbei.
Ja.
Weil das halt so dieses eine der Strukturen ist.
Ja.
Geht dir das manchmal so?
Ja, das geht mir leider immer dann so, wenn es nicht ganz so gut gemacht ist. Mhm. Also wenn man Zeit hat, über sowas nachzudenken, weil man eben nicht gefesselt ist von den tollen Dingen, die da passieren, dann fängt man an zu überlegen, ah ja, jetzt kommt natürlich das. Und man hat es auch oft mittlerweile so ein bisschen bei so seriellen Erzählungen, dass man immer weiß, es muss immer auf diesen einen Cliffhanger hinsteuern, der aber in der nächsten Episode innerhalb der nächsten 30 Sekunden sofort aufgelöst werden, weil das alles überhaupt gar nicht so groß war, sondern man hat es nur für diesen Cliffhanger gemacht. Und sowas nervt mich dann manchmal auch, weil ich mir denke, ah, das ist jetzt ausgelutscht, wir wissen alle, wie es funktioniert, überleg dir doch bitte was anderes.
Ja.
Genau, also da merke ich dann, dass es ist dann oft schwer, dann Arbeit und Unterhaltung zu trennen. Deswegen nochmal gucke ich mir dann einfach oft auch gerne so ein bisschen Trash-TV an und Reality-TV an, weil das nicht nach diesen Mechanismen, zumindest eben nicht nach denen, wie ich arbeite, funktioniert. Und natürlich folgt auch das einer bestimmten Dramaturgie. Aber es ist, sage ich mal, weit genug weg von meinem Arbeitsalltag, als dass ich da noch abschalten kann. Also wenn ich wirklich einfach nur mich unterhalten lassen möchte und dann merke ich diese Mechanismen, dann fängt es mich dann an zu nerven. Und dann will ich ja eigentlich Feierabend haben. Ne?
Ja, verstehe ich. Das Gute ist, dass man weiß, dann wie viel Zeit noch übrig ist.
Ja.
So, das ist jetzt, okay, 20-Minuten-Marke. Es sind nur noch 40 Minuten oder irgendwie so. Keine Ahnung. Um jetzt mal zu versuchen, das Gute darin zu sehen. Wir nähern uns einer anderen Emotion.
Mhm.
Und zwar dem Traurigsein.
Ja.
Welcher Film hat dich denn entweder zuletzt sehr traurig gemacht oder jemals am meisten? Ich meine, wir hatten ja schon den Old Yeller am Anfang.
Ja.
Das ist schon sehr dramatisch gewesen. Aber ja, welcher Film fällt dir denn hier ein?
Tatsächlich ist mir da auch sehr schnell was eingefallen, weil ich den gerade erst vor kurzem im Kino geguckt habe. Das ist Knock at the Cabin von M. Night Shyamalan.
Mhm.
Ich finde ja, M. Night Shyamalan finde ich einen auch richtig tollen Filmemacher. Ich weiß, dass viele ihn schwierig sehen oder seine Filme nicht mehr mögen. Ich habe damals Sixth Sense, war ich wirklich blown away bei dem Ende. Ich habe es einfach nicht kommen sehen. Und finde diesen Film trotzdem auch in der Gänze einfach toll. Und war jetzt bei Knock at the Cabin, wo es um dieses schwule Paar geht, was ein adoptiertes Kind hat, was asiatische Wurzeln hat, und das mit einer Selbstverständlichkeit zu erzählen, dass die jetzt die Hauptfiguren in diesem Film sind und auch in einem Horrorfilm. Und das alleine, das hat mich schon berührt. Und auch da wieder war das Publikum in dem Kino, in dem ich war, war auch da sehr diverse, hatte ich das Gefühl.
Mhm.
Da waren irgendwie mehr schwule Pärchen, hatte ich das Gefühl, als sonst. Sowas freut mich einfach immer, weil ich merke, dass die Leute total das feiern, wenn sie sich repräsentiert sehen in solchen Filmen, die einfach auch dafür da sind, einfach nur zu unterhalten und jetzt nicht irgendwie ein politisches Statement machen zu müssen. Und alleine das hat mich schon einfach gefreut am Anfang. Und bei Shyamalan ist es ja immer so, man muss einfach seine Prämissen am Anfang mittlerweile in seinen Filmen einmal schlucken. Und entweder man macht es oder man macht es nicht.
Mhm.
Ich schaffe das meistens und da habe ich es auch geschafft. Und ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber bei diesem Film geht's halt um eine ganz krasse einschneidende Entscheidung. Hast du den Film gesehen?
Ich habe ihn nicht gesehen, aber weil Horror ist leider nicht so meins. Ja, okay. Aber ich weiß ganz genau, was passiert, weil ich habe eine Freundin, die sich das dann anschaut und ich lasse mir das eins zu eins alles wiedergeben. Okay. Ich höre mir das alles gerne an. Ich kann es mir nur nicht angucken.
Ah, verstehe. Interessant. Ja, nee, genau. Und es gibt eben eine herzzerreißende Entscheidung, die diese Familie treffen muss und die treffen sie auch am Ende. Und das hat mich einfach gekriegt und da habe ich sehr doll geweint.
Ja, das glaube ich.
Weil ich das einfach wirklich herzzerreißend fand. Das geht am Ende geht's um Liebe und wie groß und wie stark Liebe sein kann. Und das kann halt Kino einfach schaffen und diese Emotionen hervorholen. Das hat mich gekriegt und genau, da nehme ich dann auch, da feine ich dann einfach auch. Das ist einfach so.
Ja.
Genau.
Ist ja auch schön.
Ja.
Also das, wie du sagst, was Filme so mit einem machen können. Ja. Und ich fand das interessant, dass die Entscheidung wirklich rigoros auch getroffen wurde. Ja. Also es wurde kein Hollywood-Ende oder so gefunden, sondern sollte so sein und das, so war es dann auch.
Ja,
und
das basiert ja, glaube ich, auf einer Graphic Novel, wo das Ende anscheinend anders ist. Ich weiß nicht, wie anders, würde mich interessieren. Ich versuche mal, die nochmal zu bekommen und zu lesen, weil ich dieses Ende einfach gut fand, wie er das gemacht hat.
Ja. Und ich finde auch, also es gibt sicherlich einige Filme vielleicht, die man irgendwie, die vielleicht nicht ganz so gut waren, aber wenn man sich überlegt, weil genau in diesem Gespräch haben wir über diesen Film gesprochen und über, was er schon alles gemacht hat. Huch, das war ich am Mikrofon. Und genau, Sixth Sense, The Village damals, das Ende fand ich auch, da ging es mir sowieso, krass, okay. Ja. Split auch, James McAvoy ist großartig und auch das irgendwie alles so, also da sind schon sehr viele gute Sachen dabei und immer irgendwie besonders auf seine
Ich finde eben auch und ich finde, das ist einer der Filmemacher, der einfach eine wahnsinnig eigene Handschrift hat.
Ja.
Und sowas finde ich einfach großartig. Der weiß genau, wie er mit dem Handwerk umzugehen hat und feuert das auch ab. Und dabei hat er trotz allem immer seine ganz besondere Handschrift. Man erkennt immer seine Filme. Und das finde ich eine wahnsinnige Leistung. Das muss man erstmal so schaffen. Und von diesen vielen Filmen, die er wirklich gemacht hat, sind natürlich nicht alle super. Aber da sind einfach, finde ich, richtig, richtig tolle Filme mit dabei. Ein Film, den fast keiner kennt, The Visit. Der hat mich, also der ist auch wirklich, ich finde den wirklich gruselig. Der berührt in mir auch Dinge, die mich einfach im Kern treffen. Da geht es um zwei Jugendliche, die von ihrer Mutter zu ihren Großeltern geschickt werden. Und aufgrund von familiären Zerstrittenheiten treffen sie diese Großeltern zum allerersten Mal. Und irgendwann stellt sich heraus, dass es vielleicht gar nicht ihre Großeltern sind, sondern andere Menschen. Oh Gott. Ich fand diesen, also ich habe mir nichts erwartet. Das war zu einer Zeit, als Shyamalan irgendwie so gefühlt am Boden lag, die Industrie nichts mehr von ihm wissen wollte. Dann macht er diesen Film, der klein ist und von dem niemand was gehört hat so ein bisschen, den niemand geguckt hat, aber der ihn, glaube ich, wieder ins Zentrum katapultiert hat, weil der einfach wirklich richtig gut ist.
Mhm.
Ja.
Stimmt, ich erinnere, ich habe auch da drüber gelesen, habe ich gesehen, aber ich erinnere mich.
Ja.
Ja, krass. Ich wollte noch irgendwas anderes sagen. Ach so, ja. Und man vergisst, glaube ich, auch immer, der war 29, als er Six Sense gemacht hat. Also der ist schon sehr lange dabei und muss auch einfach schon sehr viele Filme gemacht haben.
Ja.
Und Six Sense mit 29 zu machen, ist auch...
Unfassbar.
Ja.
Unfassbar starker Film.
Ja. Ja. Jetzt haben wir geweint. Jetzt lachen wir ein bisschen. Ja. Haben wir ja heute noch nicht. Welcher Film hat dich denn zuletzt zum Lachen gebracht? Oder welcher Film hat dich am meisten zum Lachen gebracht?
Genau, ich musste an einen denken, der mich zuletzt zum Lachen gebracht hat, weil es auch einfach noch nicht so lange her ist, dass ich den im Kino geguckt habe. Ich gehe viel ins Kino. Mhm. Ich liebe Filme.
Willkommen zum Podcast.
Ja.
Über Filme.
Ich liebe auch Horrorfilme, deswegen ich gucke viele Horrorfilme. Ich habe Final Cut of the Dead geguckt, ein französisches Remake von einem japanischen Kultfilm One Cut of the Dead, der einfach großartig über das Filmemachen erzählt mit einer absurden Zombie-Filmemacher-Geschichte, die in die ersten 30 Minuten in einem One Cut erzählt werden und das macht einen irre viel Spaß. Es macht am meisten Spaß, finde ich, wenn man sich ein bisschen, wenn man schon mal am Set gewesen ist und wenn man weiß, was so wirklich die Leute sind, weil die da einfach sehr klischiert dargestellt werden. Ja. Aber stimmt halt einfach oft, wo man sich denkt, ja, ich kenne genau solche Menschen, habe ich auch erlebt im Set und genau so ist es. Und es, ich habe mich wirklich weggeschmissen vor Lachen im Kino.
Das Romain Doré ist halt die Hauptrolle, glaube ich, ne?
Ja, ja. Der Regisseur von The Artist hat da Regie geführt, dessen Namen ich immer nicht aussprechen kann.
Ja,
genau.
Fließend sprechen wir beide.
Ja.
Oh, ja. Ja, sehr lustig. Und das ist zum Beispiel, der steht noch auf meiner Liste.
Ja.
Das ist ein Horrorfilm, den würde ich mir angucken.
Ja, der
ich
ist glaube, auch,
es
der
geht
ist,
um die
genau,
Stimmung.
Genau, der ist nicht gruselig. Mhm. Der ist einfach, da spritzt so ein bisschen Blut, aber auch das ist völlig überzeichnet. Dieser Film ist völlig überzeichnet. Der will dich zum Lachen bringen.
Ja.
Und deswegen, den kann man sich gut anschauen, auch wenn man keinen Horror mag. Ja.
Und ich mag das auch, wie du sagst, irgendwie so Geschichten aus der Filmwelt. Und mir wurde vor ein paar Jahren erst gesagt, dass Geschichten in Deutschland aus der Branche würden bei uns nicht funktionieren, was ich sehr schade finde.
Ja.
Aber ich glaube, da kann man sehr viel irgendwie auch machen. Und ich mag zum Beispiel, ich mag koreanische Dramen sehr gerne.
Mhm.
Und jedes zweite K-Drama hat irgendwie was mit Schauspielern zu tun oder einer Broadcasting-Dings oder einem Publisher-Haus oder so. Und da funktioniert es halt auch. Das finde ich immer ein bisschen schade, dass das bei uns angeblich nicht funktionieren soll.
Ja. Ich glaube auch angeblich. Ich weiß auch nicht, wo das genau herkommt. Ich mag sowas auch total gerne.
Oder?
Ja.
Aber vielleicht ist das wirklich nur für die paar Leute, die hier arbeiten. Und ja, wie du gerade meinst. Ja, genau so ist das. Naja. Wir begeben uns in etwas erotischere Gefilde.
Mhm.
Und zwar zum der Ulala. Wir waren ja eben schon in Frankreich. Machen wir
nochmal
weiter. Oh, oui, oui. Welcher Film hat für dich die sexieste Filmszene, ohne eine Sexszene zu sein?
Ich habe mich gefragt, was die Leute da so sagen. Ich habe mir deinen Podcast natürlich angehört und war dann überrascht. Ich weiß nicht, ob den Film jetzt schon mal jemand genannt hat.
Mm-mm.
Aha, okay, siehste. Ich habe mir nämlich Ghost ausgesucht. Nachricht von Sam auf Deutsch heißt der. Mit Patrick Swayze und Demi Moore. Den ich auch als Kind schon geschaut habe. Und diese Töpferszene natürlich kultig ist, aber mich damals schon sehr ins Schwitzen gebracht hat, ohne zu wissen, was da genau so passiert. Aber klar, ich habe den Film auch vor ein paar Jahren erst wieder geschaut und dachte mir, das ist schon zu Recht auch diese Töpferszene so zum Kult geworden, weil die einfach super heiß ist.
Ist so, definitiv. Ja, und ich bin auch ein bisschen überrascht, dass das noch nicht genannt wurde. Deswegen habe ich mich gefreut. Es ist ein Klassiker und die Szene ist definitiv, wie du auch schreibst, legendär.
Ja. Ja, ich finde auch. Aber ich finde dazu auch, dass dieser Film ist einfach toll.
Mhm.
Also ich habe den wirklich vor ein paar Jahren nochmal angeschaut, dachte mir, wahrscheinlich ist das einer von den Filmen, die nicht gut gealtert sind. Ich mag den immer noch sehr. Also ich finde auch, wie mit der Whoopi Goldberg-Figur umgegangen wird. Ich liebe die, ich finde die großartig. Ich finde es toll, dass die diejenige ist, die einem Patrick Swayze helfen kann und soll und muss. Ich finde diese Love Story großartig, sehr berührend. Auch ein Film, der mich zum Weinen bringt, immer wieder am Ende. Und finde den originell. Das ist eine ganz originelle, tolle Idee. Solche Filme werden ja oft dann nicht gemacht, weil irgendwas auf irgendwelchen IPs und so beruhen müssen.
Mhm.
Einfach eine ganz tolle, originelle, schöne Idee. Ein Film, der alles irgendwie hat.
Ja.
Der hat Herzschmerz, Erotik, Geister, einen Mordfall. Also super.
Es
den gucke ich mir immer wieder gerne an.
Das könnte auch ein K-Drama sein.
Ja, stimmt.
So,
voll. Ja, vielleicht mag ich ihn deswegen auch.
aber genau, sehe ich ganz genauso. Und mir fällt aber gerade auf, dass ich den schon lange nicht mehr gesehen habe und dass man den definitiv aber immer wieder schauen könnte.
Ja.
Ich glaube, das ist aber auch so ein Film, der, glaube ich, auf RTL 2 oder so immer mal auf das kommt.
Das kann gut sein.
Ich gucke nicht so auf Fernsehen. Ghost. Es kommt auf meine Kopfliste, dass ich mir den bald mal wieder anschaue.
Wirklich schön, ja.
Gab es denn einen Film in deiner Teenagerzeit, der dir unangenehm war, entweder zusammen mit deinen Eltern zu schauen oder die waren im gleichen Raum?
Ja.
Gibt's ja auch so Momente oder Szenen, das wollte man einfach nicht.
Ja, da habe ich natürlich gewusst, worauf du da hinaus willst und habe dann auch bei deinem Podcast gehört, dass oft Leute dann irgendwelche unangenehmen Sexszenen mit ihren Eltern sich anschauen mussten. Tatsächlich erinnere ich mich daran überhaupt nicht, aber dazu muss man wissen, meine Mutter ist wahnsinnig christlich gewesen. Die war früher Schwester bei der Mission und hatte eigentlich ihr Leben Gott gewidmet und wollte nie heiraten und Kinder kriegen. Das kann man alles
und dann
sehr
kam
spät.
Dein Vater.
Richtig, tatsächlich, ja. Von daher haben wir solche Filme, glaube ich, einfach nie zusammen geguckt. Okay. Sowas gab's nicht. Das habe ich dann alleine geschaut. Ja. Oder mit meiner Schwester.
Ah. Ich fand deine Antwort aber auch sogar noch viel spannender.
Genau, weil ich dann mich erinnert habe, wann war es mir denn wirklich tatsächlich mal unangenehm. Und ich erinnere mich an einen Moment, wo wir einen Film angeschaut haben, Benji. Da ist wieder der Hund. Liebe Hunde. Und da gibt es einen Moment, und ich weiß nicht mehr, was es war, aber es muss irgendwas Herzzerreißendes gewesen sein. Ich war noch relativ jung und ich musste total weinen. Und mir war das so unangenehm, weil in meiner Familie auch so mit Emotionen und so wurde eher hinter verschlossener Tür das gehandelt. Und dann wusste ich nicht, damit umzugehen. Und ich bin aufs Klo gerannt. Hab so getan, als ob ich ganz dringend Pipi muss. Und habe die Tür zugemacht und habe geheult und gewartet, bis es sich wieder beruhigt. Und dann habe ich mir das Gesicht gewaschen und bin rausgelaufen, habe mich wieder hingesetzt. So ganz cool und so getan, als ob gar nichts gewesen wäre. Yeah. Einfach nur ganz dringend aufs Klo musste.
Ja. Ja, das kann man ja auch da. Das finde ich ja so schön, dass sich alle Kategorien irgendwie auslegen lassen, wie es halt passt.
Ja.
Das fand ich eine sehr, wie gesagt, interessante Antwort. Benji, der war so weiß-braun, glaube ich, ne?
Ich glaube, ja.
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 Na gut, machen wir mal weiter.
Ja, klar.
Der Faker. Und das finde ich jetzt, das finde ich interessant, weil welchen Film gibst du vor, gesehen zu haben und hast ihn aber tatsächlich nie komplett zu Ende geschaut?
Ja.
Ist das vielleicht auch dem Filmgeschichtsunterricht
nein, zu schulden? Nein, tatsächlich nicht. Das ist meinem Ex-Freund geschuldet.
Ah.
A Clockwork Orange.
Mhm.
Da war ich 18 und mit meinem damaligen Freund habe ich immer mit, wir haben dann immer bei seinem besten Freund Steffen übernachtet. Und weil da gab es irgendwie so einen Dachboden oder sowas, wo wir dann immer, nachdem wir in der Rofa, in der Rockfabrik in Ludwigsburg waren, das war so ein bisschen so meine Goth-Zeit, dann sind wir dann zu Steffen gefahren und waren dann auf diesem Dachboden, haben dann noch Filme geguckt. Und das war immer total schön, weil das war so eine Jungsgruppe und ich war dann immer so das einzige Mädel da drin. Und dann habe ich halt so ein bisschen in deren Leben so reinschnuppern können, womit die sich so beschäftigen. Und die haben halt immer diese coolen Jungsfilme geguckt. Und einer davon war eben A Clockwork Orange und es war irgendwie nachts um 3 und sie haben gesagt, wir gucken jetzt A Clockwork Orange. Und ich so, oh ja, von dem habe ich schon ganz viel gehört, den will ich unbedingt sehen. Todesmüde, den Film angemacht und ich bin nach 10 Minuten eingeschlafen. Hab aber das Gefühl, dass irgendwie meine Augenlider so halb offen waren und ich irgendwie diesen Film total mitbekommen habe, aber ich weiß überhaupt nicht mehr, was passiert ist. Deswegen sage ich immer, ja klar, habe ich den gesehen, weil ich habe ihn irgendwie gesehen. Ich war halt nur nicht ganz wach.
Du warst auf jeden Fall im selben Raum wie der Film.
Ja, genau.
Aber willst du, steht der bei dir auf deiner Liste? Willst du den nochmal angucken? Oder?
Weiß ich nicht. Muss man sich den anschauen?
Ach, ich habe so ein Problem mit grausamen Menschen.
Ja.
Und wenn Grausamkeit gezeigt wird.
Ja. Kann ich sehr gut verstehen.
Und glaube ich, bin ich an so einem Punkt, wo ich mir denke, brauche ich das noch? Will ich das gerade?
Ja. Nee, deswegen, ich habe auch das Gefühl, ich habe jetzt in meinem Leben nicht so viel verpasst, wenn ich den jetzt nicht gesehen habe. Ja. Mir ist übrigens danach noch ein Film eingefallen, den ich nie ganz gesehen habe, wo ich aber ganz viele Ausschnitte kenne und deswegen das Gefühl habe, dass ich ihn geguckt habe, Pulp Fiction.
Ich glaube, das ist aber so ein Film, glaube ich, den kann man mal vielleicht so mit ein paar Freunden oder
genau,
so
schauen. Genau, den würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ja, da habe ich das Gefühl, ich habe einfach, so. Da wurde so viel drüber geredet. Man kennt diese ganzen berühmten Szenen da draus. Deswegen habe ich immer das Gefühl, ich habe diesen Film schon gesehen.
Ja,
so ähnlich ging es mir, als ich 2001 Space Odyssey habe ich vor ein paar Jahren richtig cool in London in einem riesigen Kino, ich glaube in einer 70mm Vorführung gesehen, mega. Krass. Neben uns saß ein Vater mit seiner, ich sag mal, 13, 14-jährigen Tochter, mega stolz, ihr diesen Film jetzt zu zeigen. Und ich halt auch diesen Film, du kennst diese ganzen Szenen, du kennst diese ganzen Filme, die darauf aufbauen, die denen als Vorbild der erste seiner Art war. Und dann guckst du diesen Film in diesem Kino und du merkst, es ist so an dieser 13-Jährigen, die irgendwann unruhig wurde, so nach 20, 30 Minuten anfing, auf ihr Handy zu schauen, einfach weil der so ikonografisch ist und so viele Filme den genommen haben und das weitergesponnen haben, dass wenn du dir das anschaust, was der erste Film seiner Art war, dass es dich überhaupt nicht mehr packen kann. Mm-mm. Ich fand das total faszinierend, wie ich diesen Film mich feiern konnte, weil ich das Gefühl hatte, ich habe das alles schon tausendmal, tausendfach gesehen in spannender, interessanter, origineller oder so, bis du dann anfängst zu merken, das war, glaube ich, in den 60ern. Dieser Film ist in den 60ern, ich glaube 69 oder so ist der rausgekommen. Und das ist natürlich absurd. Also dafür ist der könnte auch jetzt sein. Und das ist natürlich, wenn man das merkt, krass. Aber das fand ich so ein Erlebnis. Man kannte irgendwie schon alles und dann guckt man sich den Film an und dann ist man irgendwie enttäuscht, wo dieser Film, glaube ich, natürlich ein Meisterwerk ist.
Hm. Ja. Auch ein Kubrick.
Ja. Genau.
Du hast einen gesehen.
Ja, den habe ich gesehen. Ja. Ich habe auch Ice White Shot.
Hast du gesehen?
Ja, okay, den habe ich auch gesehen.
Hm. Auch sexy.
Ja. Den habe ich, glaube ich, auch mehrfach gesehen. Ja.
Dann ist das auch okay, wenn Clockwork Orange ständig mit drin ist.
Ich glaube auch.
Du hast, ich
habe ihn ja auch gesehen. Ich weiß nicht, was du willst.
Das stimmt, ich vergaß. Du warst ja da. Machen wir ein bisschen weiter mit den kontroverseren Sachen. Und zwar der Doppelkategorie, der eine gegen alle und alle gegen einen. Also, was ist denn der eine Film, den du gut findest oder vielleicht sogar einer deiner Favoriten ist, wo alle in Anführungsstrichen, dein Freundeskreis oder die Öffentlichkeit sagt, ach, nee. Mhm. Und auch andersrum, der Film, den alle anderen so toll fanden, und du dir denkst, ist das wirklich? Ja, also was ist denn der eine gegen alle?
Das finde ich übrigens zwei ganz großartige Fragen, weil das hat mich echt zum Nachdenken gebracht, weil diese Filme gibt's ja tatsächlich und wo man sich immer denkt, sag mal, seid ihr alle, was ist denn los? Das ist doch großartig. Oder man sich denkt, was ist denn los? Das ist doch richtig blöd.
Ja, oder?
Also, finde ich zwei richtig gute Fragen. Mir ist bei dem einen, den ich persönlich richtig super finde und den alle irgendwie blöd finden, ist mir eingefallen The Empty Man. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das irgendwas gesagt hat, ist auch ein Horrorfilm.
Okay, leider gar nicht.
Ja. Siehste? Ja. Der wurde ganz schlecht beworben. Es gibt ein ganz spannendes Interview von dem Macher, von dem Regisseur. Das war eine wilde Genese von diesem Film und das muss man sich mal durchlesen oder an. Es gibt auch einen Podcast, wo er das, glaube ich, erzählt, weil es einfach richtig spannend ist, was da alles so dahinter steckt, weil derjenige, der diesen Film ursprünglich eingekauft hatte von der Produktionsfirma, der ist dann gegangen und dann ist dieser Film irgendwie ins Nirvana und dann konnten sie ihn aber doch fertigstellen und dann war es dann aber so, dass der Verleiher damit nichts mehr anfangen konnte und hat ihn dann beworben wie so ein Teenie. Es gibt diesen Film der heißt so ähnlich, das ist auch irgendein Man, The Blablabla Man und dann haben
The Slender Man,
mhm. Genau, Slender Man, mhm. Und der ja, glaube ich, einfach richtig schlecht ist und aber auf so eine Teenie-Zielgruppe abzielt und
Weil das so ein Internetphänomen
ist. Richtig, immer, ne? Richtig, genau. Und in The Empty Man gibt es auch einen Teil mit einer Teenager-Geschichte, aber es ist überhaupt kein Teenie-Film. Und sie haben es aber dann beworben wie Slenderman, The Empty Man. Und hat damit eine komplett, also wenn man sich den Trailer anschaut, denkt man, es ist so ein Teenie-Slasher-B-Movie. Ja. Und ich glaube, deswegen hat er sein Publikum überhaupt nicht gefunden, weil die dann da reingegangen sind und ihn richtig scheiße fanden. Dieser Film ist richtig lang, weil der Regisseur eben Glück hatte, dass er seinen Director's Cut bekommen hatte. Auch das ganz crazy Geschichten, die dahinter stecken. Aber der Film ist richtig lang und diese ersten 30 Minuten von diesem Film sind das Gruseligste, was ich seit langem, langem, langem gesehen habe. Ich habe 30 Minuten lang, glaube ich, nicht geatmet, weil mich das so gefesselt, gepackt hatte, was da passiert. Und dann kommt, nach diesen 30 Minuten kommt die Titeleinblendung. Das ist nur der Vorklapp gewesen. Der hat mit der eigentlichen Geschichte nur bedingt zu tun. Und da war ich so, what? Was passiert denn jetzt? Yeah. Und dann folgst du diesem Mann in dieser Geschichte und denkst du so, wer ist das? Warum? Was hat denn das jetzt mit dieser krassen Vorgeschichte zu tun? Die da vorkommt und dann so nach und nach entblättert sich das Ganze und es wird immer absurder, absurder, absurder. Und ich war wirklich sowas habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ich habe sowas, also ein krasses Kinoerlebnis auch. Und dann habe ich gesehen, wie schlecht dieser Film besprochen wird, wie niemand von dem weiß und niemand jemals sogar davon gehört hat, so wie du jetzt. Und dann habe ich eben auch ein bisschen gelesen, was so die Genese von diesem Projekt war. Und jetzt, der ist, glaube ich, auf Disney Plus, glaube ich, oder doch, ich glaube, auf Disney Plus ist er jetzt mittlerweile zu sehen. Und jetzt bekommt er so ein bisschen so einen zweiten Wind und hat so langsam bildet sich da so eine Kult-Fangemeinde um diesen Film, weil der ist wirklich besonders. Also wenn man auf Horrorfilm, auf guten Horrorfilm, sowas wie Hereditary oder Get Out, wenn man auf sowas steht, dann sollte man sich mal The Empty Man anschauen.
Okay. Oder erzählen lassen in meinem Fall.
Oder sich einfach mal den Wikipedia-Artikel durchlesen.
Genau. Das reicht mir schon zum Gruseln. Aber das klingt wahnsinnig spannend.
Ja, das ist wirklich alles, diese ganze Geschichte drumherum und der Film selber. Das lohnt sich wirklich, sich damit auseinanderzusetzen. Ja.
Was aber auch wieder zeigt mit den Trailern und der Bewerbung, was das für einen wahnsinnigen Einfluss darauf hat, ob die Sachen, also es macht ja auch, ist ja auch irgendwie klar, aber auch ja, es kann so in die Hose gehen.
Leider ja.
Es ist echt erschreckend manchmal, allein schon wie, weiß ich nicht, manche Poster ausgewählt werden. Da brauchen wir nochmal einen extra Podcast, um darüber zu sprechen. aber ja, andersrum. Also erstmal The Empty Man, definitiv ein ganz klarer Tipp.
Ja.
Und ist vermerkt. Es klingt wirklich wahnsinnig interessant. Drehen wir das um. Der Film, den alle so toll fanden. Und du eher nicht so.
Ja, ist mir sofort eingefallen. Dunkirk von Christopher Nolan. Ja, ich weiß auch, wie ich da im Kino saß und mir dachte, okay, das ist sehr laut, das fühlt sich alles sehr kalt an, da ist sehr viel Krieg, da sind keine Frauenfiguren, ist ja Krieg, damit ist es legitimiert, das nervt mich immer so ein bisschen an diesem Kriegsfilm oder an diesem Kriegsfilm-Hype auch wieder. Und einfach keine Story. Also ich habe nicht verstanden, was der will. Außer, dass er mir zeigt, wie furchtbar Krieg ist. Und ich weiß nicht, ob ich das brauche. Also ich kann auch ohne sowas zu sehen verstehen, wie furchtbar Krieg ist. Und fand das irgendwie, hab mich nicht richtig aufgeregt, aber ich hab mich so ein bisschen gewundert einfach. Und alle um mich herum, boah, Dunkirk, hast du Dunkirk schon gesehen? Wie krass, was für ein geiler Film. Und das hat mich dann schon gewundert. Also ich glaube, da trifft dann irgendwas in mir, was auf Ablehnung stößt. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Wie fandest du den?
Ist schon eine Weile her. Ich würde aber auch sagen, dass es nicht wirklich eine Story gibt. Es ist eher so als Momentaufnahmen von den verschiedenen Situationen. Ne? Ich überlege. Ich habe eigentlich die ganze Zeit gewartet, wann Tom Hardy auftaucht.
Der hat eine sehr kleine Rolle.
Ja, und man sieht ihn auch, glaube ich, nur von hinten oder so. Also das war so. Nein. Kriegsfilme, auch da, glaube ich, ticken wir ähnlich, so mit dieser Grausamkeit zeigen und sehen. Ich persönlich brauche es nicht. Es gibt Leute, die sich das sehr gerne anschauen. Ja. Ich finde es interessant und spannend, wie diese Filme dann umgesetzt werden und gedreht werden. Also von kameramäßig fand ich, glaube ich, Dunkirk schon
sehr gut. Na klar, also ich meine, na klar.
Also Deakins müsste das wieder gewesen sein, wahrscheinlich. Ist das Deakins auch?
Das weiß ich gar nicht.
Ist das dieser Pfanne? Ist auch egal, das schneide ich raus. Kamera und so, aber es ist jetzt definitiv kein Film, den ich mir nochmal anschauen würde.
Ja.
Und ich könnte dir auch nicht sagen, was die Story ist. Ich weiß, es ist eine Gruppe von Jungs, die irgendwie eingeschlossen sind, daran kann ich mich noch erinnern. Dann die übers Boot fahren, das fand ich noch am interessantesten, weil das irgendwie so was Menschliches war, diese irischen Fischer, die rüberkommen. Ja. Und da, glaube ich, irgendjemanden versuchen zu retten.
Ja.
Und that's it.
Ja, erinnerst du dich an mehr als ich. Ich erinnere mich nur an so ein Flugzeug, was irgendwie so nah über diesen Strand fliegt am Ende, glaube ich. So, aber an viel mehr erinnere ich mich einfach auch nicht.
Ja, und ich versuche mir auch, oder ich weiß nicht, ob das ein Versuch ist, aber ich schaue mir generell, ähnlich wie Horrorfilme, kaum Kriegsfilme an. Ja. Ich habe mir damals zumindest die ersten 20 Minuten von der Soldat James Ryan angeschaut. Und eigentlich nur die Landung. Und dann irgendwie werden alle abgeschossen und der eine kreucht noch so. Und du denkst, oder ja. Es wird so hingestellt, dass er ist derjenige, der überlebt, dann nimmt er seinen Helm ab und genau in dem Moment kommt halt der Sniper und er wird erschossen. Ja. Und das fand ich damals schon scheiße, das will ich nicht sehen. Ja. Und es ist, ich habe mich mit meinem Vater gestern oder vorgestern über im Westen nichts Neues unterhalten. Und er meinte auch, naja, es ist schon sehr brutal, aber so ist Krieg normal. Ja. Das verstehe ich auch und das ist sicherlich auch legitim. Ich persönlich will es nicht sehen.
Ja, ich hatte da das auch als Kind mal ein Gespräch mit meiner Mutter, die 45 geboren ist, da dann Nachkriegskind war, die auch meinte, sie kann sich keine Kriegsfilme anschauen, weil sie das schon auch sehr unangenehm berührt dann.
Ja.
Und das fand ich damals schon irgendwie krass, dass ich mir dachte, warum gibt's denn dann solche Filme? Aber ja, ich meine, es gibt auch Kriegsfilme, die ich dann super gemacht finde und die einen auch berühren und bewegen. Aber muss das jetzt sein und muss es davon so viele geben? Weiß ich nicht.
Ja. Wir können alle etwas besser werden, würde ich mal sagen. Das ist meine Überleitung zu der Kategorie der Bessermacher.
Sehr gute Überleitung.
Nein. Welcher Film hat denn deine Welt oder Weltanschauung verändert? Und ich weiß, das klingt immer sehr hochtrabend, aber wie ist denn so ein bisschen? Welcher Film hat dich denn so vielleicht zum Nachdenken gebracht?
Ja, das finde ich eine tolle Frage auch. Habe ich auch lange drüber nachgedacht, weil, wie ich schon mehrfach gesagt habe, dass Film einfach und Serie in meinem Leben wahnsinnig wichtig war. Weil ich dadurch einfach sehr viel über die Welt gelernt habe. Und ich als Kind, wieder, man muss wissen, ich bin in einem sehr schwäbisch-konservativen Dorf aufgewachsen. Und wie schon auch erwähnt, meine Mutter war Schwester bei der Diakonie, sehr christlich. Was mir zum Beispiel jetzt in meinem jungen Leben so an Antipathie gegenüber alles, was nicht heteronormativ cis war, so entgegenschwappte, fand ich schon damals irgendwie irritierend als Kind, auch wenn ich das damals nicht so richtig benennen konnte. Und dann habe ich Philadelphia geguckt im Fernsehen, wo Tom Hanks einen Anwalt, glaube ich, spielt, der an AIDS erkrankt ist. Und Denzel Washington den Anwalt spielt, der ihn vertreten soll, weil Tom Hanks Charakter wegen dieser Krankheit gefeuert wird aus seinem Beruf. Und diese beiden Männer dann zusammen den Kampf gegen diese große Firma aufnehmen. Natürlich auch wieder sehr Hollywoodesk, irgendwie David gegen Goliath. Aber was mir das als junges Mädchen, die eben von dieser eher Antipathie anderen Lebensmodellen gegenüber aufgewachsen ist, da gezeigt hat, fand ich total toll, einfach zu sehen, dass da eine Ungerechtigkeit herrscht, dass da eine Diskriminierung herrscht und dass da sich zwei Menschen zusammentun, die für das Recht kämpfen und für Menschlichkeit. Und das hat mich sehr berührt und hat mich zum Glück in sehr jungen Jahren für sowas total sensibilisiert und mir gezeigt, dass es alles irgendwie, wir wollen alle geliebt und anerkannt und gewertschätzt werden, so wie wir sind und dafür nicht diskriminiert werden müssen. Deswegen war das für mich tatsächlich ein ganz wichtiger Film. Dazu muss ich sagen, ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wie gut der gealtert ist. Aber damals war der wichtig für mich.
Und ich glaube, es gibt so manche Filme, wenn man das vielleicht schon abschätzen kann, vielleicht schaut man die dann einfach nicht nochmal.
Ja.
Oder, weißt du, weil der hatte so einen Effekt auf dich.
Ja.
Und man überlegt schon, okay, ist das gut gealtert oder nicht? Dann vielleicht lässt man den einfach da in seiner kleinen Erinnerungsbubble.
Genau. Also ich weiß auch nicht, ob ich mir den nochmal anschauen muss. Aber ich erinnere mich eben sehr, sehr gut an dieses Gefühl, wie ich diesen Film gesehen habe.
Wie schön. Machen wir noch einen Horrorfilm. Die Geheimwaffe, deine Geheimwaffe.
Oh ja.
Was ist denn dein Geheimtipp?
Ja, genau, alle haben ja, oder zumindest die meisten haben Titan gesehen von Julia Ducournau. Hast du den gesehen? Zu gruselig.
Oh Mann.
Ja, sorry, ich habe hier viele, viele Horrorfilme.
Nein, das ist ja alles gut. Ich bin noch nicht. Das ist meine Antwort.
Sehr gut. Noch nicht. Gute Antwort. Genau, er hat ja Cannes gewonnen und auch zu Recht, ganz toller Film. Und dann frage ich immer alle, aber hast du Raw gesehen? Ihren ersten Film, Grave. Und dann sagen meistens, nee, nee, den muss ich noch gucken. Und ich sage, ja, mach das mal. Weil bei mir war es tatsächlich so rum, ich habe Raw oder Grav, wie der im Original heißt, habe ich in einer Preview, glaube ich, im Kino geguckt. Mhm. Und ich wusste eben nichts über diesen Film, ich wusste nichts über die Filmemacherin, habe mich da reingesetzt, habe nichts erwartet und war unfassbar geflasht. Also es geht um zwei Schwestern und die junge Schwester fängt an zu studieren an der Uni, wo die ihre ältere Schwester auch schon studiert, und die junge Schwester ist Vegetarierin und soll dann zur Einführung direkt, glaube ich, irgendwie Blut trinken oder irgendwas da schon Absurdes. Und dann beginnt sie so ein irritiertes Verlangen nach Fleisch zu entwickeln. Und das ist so ein absurder Film, aber der ist so mitreißend, ganz klein, mit ganz wenigen Mitteln hat er das wirklich geschafft, ganz große Emotionen irgendwie hervorzuheben. Und war einfach wirklich auch von dieser Schwesternbeziehung, das kriegt mich auch immer, ich erzähle auch gerne solche Beziehungen in meinen Stoffen. Das fand ich einfach wirklich ganz meisterhaft erzählt und dachte mir so, warum hat diesen Film niemand gesehen? Und dann Jahre später kam Titan und plötzlich haben alle über sie gesprochen. Und ich war so, yes, sehr gut. Ja.
Und das ist so spannend, als ich Raw gesehen habe, ich kann mich daran erinnern, ich lese immer das Empire Film Magazine aus Großbritannien, die haben auch einen Podcast und die haben damals, und das müsste wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, von wann der Film ist, 2017, 2018, irgendwie so.
Ja.
Und die haben da total viel drüber geschrieben und berichtet und wie toll dieser Film ist. Und ich dachte mir damals schon, das klingt sehr interessant, ich werde mir wahrscheinlich nicht angucken, aber ich fand das total spannend und diese Prämisse, genau. Und das fand ich total schön, dann den da zu lesen, dass du ihn gesehen hast, im Gegensatz zu mir.
Genau, ich habe den gesehen, habe den halt zuerst gesehen, damals ist noch niemand.
So wie es noch sein sollte, siehste?
Und dann habe ich dann, nachdem sie Cannes gewonnen hatte mit Titan, habe ich mir dann, und alle über Titan geschwärmt haben und alle Titan gehypt haben, habe ich dann Titan mit wahnsinnig hohen Erwartungen angeschaut. Und die wurden dann nicht ganz erfüllt, tatsächlich. Da war ich so ein bisschen enttäuscht. Ich finde, der beginnt unfassbar stark, wahnsinnig visuell, ganz mitreißend, ganz wieder verrückte Ideen da drin. Ganz spannende Hauptfigur, ganz tolle Schauspielerin. Und dann so ab der Mitte verliert er mich. Dann irgendwie habe ich das Gefühl, wusste sie auch nicht mehr so genau, worauf sie eigentlich hinaus will, was auch gar nicht schlimm war, weil dieser Film toll ist. Aber er hat mich einfach nicht so gecatcht wie Raw. Aber ich glaube, es hatte wahnsinnig viel mit Erwartungshaltung zu tun. Bei Raw habe ich nichts erwartet. Bei Titan habe ich alles erwartet. Und das konnte er einfach gar nicht erfüllen.
So. Was ist denn so der innovativste Film für dich? Und auch da, wie immer, Auslegsache. Also das kann sein, welcher Film dich beim Anschauen nachhaltig beeindruckt hat, egal mit was. Also es kann die Technik sein, die Geschichte, das Storytelling, Acting, Production Value, egal was.
Da habe ich, glaube ich, The Woman King genannt, ne?
Und eine schöne Begründung dahinter.
Ja, ich habe diesen Film im Kino geguckt letztes Jahr und auch da erstmal das Publikum wieder divers und einfach eine ganz tolle Stimmung schon in diesem Saal gewesen. Und dann siehst du diesen Film und denkst dir so, Wahnsinn, diese Frauen, wie die kämpfen, wie stark die sind, wie toll die sind, wie mutig die sind, wie verletzlich die sind, alles zusammen, wie schön die sind. Also alles irgendwie, wie hässlich sie sein können. Und dann musste ich an das kleine Mädchen, was ich damals war, irgendwie in diesem Dorf, auf diesem Sofa, mit diesem Fernseher denken und hätte mir so sehr gewünscht, dass dieses Mädchen diesen Film gesehen hätte. Weil ich glaube, ich wäre einfach mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein durch diese Welt gelaufen, wenn ich so einen Film damals schon gesehen hätte. Und auch mit dieser Resonanz, die so ein Film mittlerweile bekommt. Und das hat mich sehr bewegt und einfach richtig Eindruck hinterlassen.
Schön. Ja, du hattest geschrieben, den hätte ich als junges Mädchen gerne gesehen.
Ja.
Das ist schön.
Genau.
Und wie schön es ist auch, dass heute so viele junge Mädchen den Film sehen können.
Ja. Eben, das ist ja das Tolle daran. Das freut mich so sehr.
Ja. Genau. Das erinnert mich an den einen Satz, der stand in, ich glaube, es war in der Beschreibung für das Panel oder generell zur Beschreibung von deiner Arbeit, aber dass es ja auch darum geht oder dass wichtig ist, wie viel Kraft auch in diversen Geschichten steckt und dass das halt genutzt werden kann und sollte.
Das ist genau das Ding, weil eben man redet dann immer von Minderheiten oder Randgruppen und dann sage ich immer, aber mehr als 25% der Bevölkerung in Deutschland haben eben einen Migrationshintergrund. Mehr als 7% fühlen sich der LGBTQAI-Plus-Gruppe zugeordnet. Mehr als 10% leben mit einer Behinderung. Und das ist eine riesige Gruppe, wenn man die zusammennimmt. Aber die kommen eben nur ganz, ganz marginal vor, immer noch auf Bildschirm und Leinwand. Und das zu verändern und dahin zu kommen, dass wirklich das auch der Lebenswelt entsprechend erzählt wird, das ist schon immer noch ein weiter Schritt. Und das sind die Filme, die es braucht, um da näher zu kommen und diese Gruppen auch wirklich abzuholen und dann ein Zeichen zu setzen.
Ja, definitiv. Das ist auch schon eigentlich ein ganz schönes Schlusswort zum Ende hin.
Ja.
Ja. Aber einen machen wir noch, den allerletzten.
Ja.
Und du kannst dir das Szenario selber ausdenken, weil ich habe dann überlegt, gibt man irgendwas vor oder nicht? Ist das jetzt der Film, den man mitnimmt, wenn man ins Jenseits geht oder von Aliens entführt wird oder auf einer einsamen Insel? Ist mir eigentlich Schnuppe.
Ja.
Aber was ist dein Last Film Standing, dein einer, der dir vielleicht am meisten bedeutet oder ja?
Ja, da habe ich am längsten drüber nachgedacht. Finde das auch eine großartige Frage. Und habe mich selbst mit meiner Antwort überrascht, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich diesen Film nenne.
Mhm.
Aber es ist Arrival von Denis Villeneuve. Und zwar mit der Begründung, dass, also erstmal ist dieser Film toll, visuell herausragend, erzählerisch wahnsinnig interessant, mit einer tollen weiblichen Hauptfigur, gespielt von der wahnsinnig tollen Amy Adams. Und was mich an diesem Film aber so krass gekriegt hat, ist, wie er Form, Inhalt, Thema in eins macht. Also, dass es geht ja darum, dass diese Sprache, die diese Aliens sprechen, übersetzt werden muss und dass die Amy Adams Figur irgendwann versteht, dass die in einem Kreis reden, der kein Anfang, kein Ende hat, weil sie die Zukunft sehen können. Und der Film erzählt auch, hat eine Form, die genau so funktioniert. Es gibt keinen Anfang und kein Ende. Sie erzählt in einem Kreis. Und das finde ich so mindblowing, dass man es schafft, das, den Inhalt mit der filmischen Machart zu verbinden auf diese geniale Art und Weise. Ich erinnere mich noch wahnsinnig gut an den Moment im Kino, als Amy Adams Figur, wir sehen am Anfang immer wieder Flashbacks, denken wir, von ihrer Tochter. Und wir sehen Amy Adams in der Gegenwart alleine, einsam, traurig. Und wir als Zuschauerin sehen eine Frau, die trauert, die ein Kind verloren hat. Mhm. Und irgendwann in der Mitte oder so in diesem Film sagt Amy Adams Figur, who's the child? Und oh, wenn ich daran nur denke, kriege ich schon Tränen in den Augen, weil mich das so gepackt hat. Ja. Weil ich mir denke, aber das ist doch deine Tochter. Aber sie weiß es noch gar nicht. Und oh, also dieser Moment, Wahnsinn. Und das ist ein meisterhaftes Umgehen mit Zuschauererwartungen und dem Sehverhalten. Und dass wir wissen, denken zu wissen, was wir da erzählt bekommen, nämlich ein Flashback, obwohl es nicht als Flashback betitelt wird. Mhm. Und wir dann verstehen, dass alles, was da verhandelt wird, die Zukunft ist. Und dass sie sich, am Ende geht es ja auch viel um freien Willen und Determinismus und die sich dafür entscheidet, diese Tochter zu bekommen, obwohl sie weiß, dass sie sterben wird. Uff, Wahnsinn. Also ein ganz, ganz toller, ganz berührender Film. Und man muss sich auch, deswegen habe ich ihn auch mir noch ausgesucht, weil die Geschichte dahinter, der Film basiert auf einer Kurzgeschichte, von, ich glaube, einem japanisch-amerikanischen Autoren, der die Rechte an den Drehbuchautoren gegeben hatte. Oder der Drehbuchautor hat sich diese Geschichte ausgeguckt und wollte die unbedingt machen. Und niemand wollte diese Geschichte machen. Alle Produktionsfirmen haben es abgelehnt, alle Studios haben es abgelehnt. Und dieser Drehbuchautor hat 10 Jahre lang versucht, den Film zu machen und hat nicht aufgehört, daran zu glauben, hat irgendwann selbstständig einfach auf eigene Faust dieses Buch geschrieben, ist damit weiter hausieren gegangen und irgendwann irgendwie durch irgendeinen Zufall ist das Buch dann bei Denis Villeneuve auf dem Tisch gelandet, der gesagt hat, ich habe total Bock, gerade Sci-Fi zu machen, gibt's da nicht irgendwas?
Ja.
Und dann wurde dieser Film gemacht und der Drehbuchautor ist dann dafür auch, hat, glaube ich, einen Oscar gewonnen oder ist zumindest nominiert worden. Ja. Genau, und das ist auch wieder so eine Geschichte, die mir dann Mut macht, wenn ich, man im Alltag als Autorin kassiert man ganz viele Absagen und wird abgelehnt und Dinge werden nicht gemacht. Und sowas zu hören und dieses Durchhaltevermögen dahinter zu sehen, das gehört auch zu diesem Beruf dazu. Ja. Und wenn dann so ein toller Film dann dabei rauskommt, weil eben der eine an diese Geschichte geglaubt hat. Das, finde ich, rundet meine Begründung, warum das mein Last Film Standing ist, dann noch ab.
Auf jeden Fall. Mhm. Und den habe ich gesehen.
Ah, sehr gut. Der ist auch nicht gruselig.
Nee, der ist ganz, ganz toll. Ja. Und was für eine schöne, also was für ein schönes, auch da wieder Schlusswort, was für eine schöne Auswahl des Films und es passt irgendwie so gut zu dir und was dich, glaube ich, ausmacht, also was ich jetzt in den letzten 2 Stunden von dir lernen durfte. Und ja, man merkt so schön, dass du Geschichtenerzählerin bist. Es ist ein Traum, dir zuzuhören. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass ich dich einfach löchern durfte mit meinen ganzen Fragen. Und ja,
ich freue mich. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, sehr gerne. Jederzeit wieder. Ja, wir mussten 1-2 Kategorien auslassen. Ich hoffe, das ist okay.
Na klar.
Aber ja. Wir haben, glaube ich, über viele andere schöne Sachen gesprochen.
Ja.
Und es gibt uns einen Grund, dass du einfach nochmal wiederkommst.
Super, machen wir.
Ich wünsche dir viel Erfolg mit allen deinen zukünftigen Projekten. Dankeschön. Auf jeden Fall. Ich glaube, da kommt noch viel Spannendes. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag.
Danke, das wünsche ich dir auch.
Und das war Last Film Standing mit Stefanie Rehn. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Wer mehr von ihrer Arbeit sehen möchte, schaltet ein bei Paramount Plus und streamt A Thin Line. Nächste Woche geht es weiter mit Abak Safai-Rad. Ich freue mich schon sehr und bis dahin alles Gute und nicht vergessen, in den Worten von Jerome in Gattaca, if at first you don't succeed, try, try again.